will make it, the rest is drag.
Desto wirksamer können wir sein. Also ich habe tatsächlich niemals diesen Moment gehabt in den letzten 20, 25 Jahren, dass ich dachte, scheiße, das wird nichts. Ich mache mir jetzt ein schönes Leben, ich hau irgendwie rein, macht eure Scheiße alleine, ich werde jetzt doch Bibliothekarin und führe ein apolitisches Leben. Es kommt für mich nicht in Frage. Der Typ spinnt, der ist nicht zurechnungsfähig und so weiter. Der ist ein Psychopath, das ist ja alles, da kickt die Psychose. Was ist, das kann man ja nicht für voll nehmen, ne? Also zu sagen, auch die Leute damit in so eine, ja, auch aus ihrer Verantwortung zu nehmen, quasi jegliches Strukturbewusstsein dafür irgendwie wegzuwischen oder irgendwie zu verhindern, und natürlich damit auch eine Aussage zu treffen über, ja, über die Würde von Menschen mit psychischen Erkrankungen, so. Aber mein Kind hat ein Recht darauf zu verstehen, warum manchmal die Dinge schwierig sind, so. Und da eine Sprache zu finden, die Kinder nicht überfordert oder schlimmstenfalls sogar traumatisiert oder ihnen das Gefühl gibt, sie wären schuld an irgendwas oder verantwortlich für irgendwas, aber einen Eindruck davon zu vermitteln, so, auch wir sind nicht unverwundbar, auch wir sind ratlos, auch wir wissen nicht weiter, auch wir müssen uns orientieren, auch wir haben Krisen.
Musi Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen. MusikerInnen Special.
Heute mit Suki Zucchini.
Hallo und herzlich willkommen bei Music Sociology mit einem neuen Untertitel. Gesellschaft durch Musik verstehen haben wir uns jetzt umbenannt. Wir machen heute die erste Folge im Jahr 2025. Wir, das sind ich, Daniel Kubiak, und an meiner Seite ist André Knabe. Hallo.
Hallo.
Dieser Podcast funktioniert eigentlich so, dass wir uns Sozialwissenschaftlerinnen einladen, die uns Musik mitbringen und daran ihre Forschung erklären. Das haben wir jetzt schon in 3 Staffeln gemacht. Erste Staffel war zum Thema Integrations- und Migrationsforschung, die zweite Staffel war zum Thema soziale Ungleichheit und die dritte Staffel war zum Thema Demokratie. Und jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um. Wir lernen uns MusikerInnen ein. Und heute ist jemand zu Gast, ich will das mal ganz kurz beschreiben. Als wir erfahren haben, dass sie zusagt, hat André geschrieben, dass er sein Grinsen gar nicht mehr aus seinem Gesicht rauskriegen kann. Sie hat ja gesagt, sie ist gekommen. Wir haben heute zu Gast Suki Zucchini. Hallo Suki.
Tagchen.
Hallo.
Genau, und wer du bist und was wir mit dir heute machen, das stellt jetzt erstmal André etwas genauer vor.
Ja, genau. Also ich habe mich riesig gefreut, als du uns zugesagt hast, dass du vorbeikommst. Oh. Und die Freude war nicht nur bei mir so. Ich habe das kürzlich dann auch in meinem Berliner Freundeskreis geteilt. Ich habe gesagt, ey, Suki kommt zu Music Sociology und was fällt euch irgendwas ein? Ich brauche Inspiration, was kann man machen? Und ich habe als erstes ganz, ganz viele Herzen bekommen und Freude von allen, die irgendwie was mit dir verbinden. Und zwar auch in verschiedensten Generationen. Ich glaube, wir sind ähnlich alt. Also so meine Freunde erinnern sich an dich als Suki, die zum Beispiel so einen Satz in ihr Gehirn gepflanzt hat. We are born naked, the rest is drag. Der in einer bestimmten Lebensphase irgendwie total hilfreich war, mit der Welt klarzukommen. Oder ganz neu irgendwie, eine Freundin hat mir geschrieben, ja, der Song Meine Mamas, der hat mich zum Weinen gebracht, weil meine Kinder damit aufwachsen dürfen, den du als Zucchini über ein lesbisches Paar oder lesbische Eltern, zwei Mütter sozusagen, Meine Mamas eben geschrieben hast. Und genau, du begleitest uns ganz lange, ganz, also privat sozusagen schon. Dann habe ich herausgefunden, dass du tatsächlich auch ja sozialwissenschaftlich einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund hast. Du hast Linguistik und Gender studiert an der Humboldt-Uni.
Genau.
Fanden Daniel und ich natürlich sehr interessant, diese Verbindung, die ja dann auch wieder das Bindeglied zu unserem Podcast ist, irgendwie eine wissenschaftliche Perspektive auf Gesellschaft und eine künstlerische auf der anderen Seite. Und genau, du beschäftigst dich schon immer mit gesellschaftlichen Themen, mit Queerness so als Oberbegriff. Und ich habe jetzt nochmal die letzten Tage mich durch dein Werk gehört und verbinde damit einfach eine unglaublich menschenfreundliche Grundhaltung. Also die so irgendwie bei der eigenen Erfahrung ansetzt, sich Fehler verzeiht, auf Aushandlung aus ist. Deine Themen sind irgendwie, weiß ich nicht, Beziehung, Verbindung, Respekt, Nähe, Aushandlung. Berlin kommt immer wieder vor. Wer bin ich eigentlich in der Welt und ist das immer so starr, wie es uns vorgegaukelt wird? Sind wir irgendwie festgelegt auf eine Rolle oder können wir nicht auch ganz anders sein? Und das hast du lange eben als Solokünstlerin oder bist ja immer noch Solokünstlerin, als Suki halt thematisiert machst es jetzt auf eine andere Weise, die sich aber, finde ich, sehr organisch da anschließt als Zucchini. Du hast deine Hip-Hop-Karriere nicht aufgegeben, sondern einfach umgedeutet. Machst keine Musik mehr für junge Erwachsene, für Menschen, Menschen, die sich irgendwie orientieren, die eine andere Haltung zur Gesellschaft suchen, sondern für Kinder und begleitest die ein Stück weit bei ihrer Entwicklung und gibst ihnen was an die Hand, wo sie sich wo sie ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie wir das gemacht haben in meinem Freundeskreis. Und ich glaube, was uns noch verbindet, wir hören gleich auch was von Zucchini, du hast uns da was mitgebracht, ist, dass wir Word-Nerds sind. Du hattest diesen Begriff mal in einem Song vorgebracht. Worte, Sprache ist irgendwas, was ganz viel bedeutet, was uns mit Gesellschaft verbindet, was wie wir irgendwie unsere Position zueinander beschreiben. Das machen wir in der Wissenschaft ganz genauso. Ich will gar nicht so viel weiter reden, aber vielleicht so weit, was Soziologie angeht, was wir in der Wissenschaft machen. Ich glaube, wir kommen uns da ein Stück weit entgegen. Also während wir in der Soziologie immer versuchen, Strukturen zu verstehen, wie sie entstehen, wie sie sich verfestigen, kommst du uns, glaube ich, aus der entgegengesetzten Richtung entgegen und sagst, ja, was macht das mit mir eigentlich, von Strukturen unterworfen zu sein, die zu hinterfragen und die Lücken zu suchen, das dazwischen. Wie sehr bin ich eigentlich festgelegt? Und das sind, glaube ich, zwei Seiten derselben Medaille und deshalb freue ich mich sehr, mit dir darüber zu sprechen. Also herzlich willkommen nochmal.
Ja, danke sehr. Das ist ja, ach, schön. Ich vergesse manchmal, ich bin ja auch einfach nur irgend so ein kleiner Horst in der Welt, weißt du? Und manchmal vergesse ich so, was eigentlich so die letzten 20 Jahre gelaufen ist und dann kommen so Leute und haben sich damit total befasst und erinnern mich daran, dass das ja so verkehrt alles ja nicht ist erstmal.
Absolut. Ich wollte ganz kurz sagen, es ist tatsächlich so, dass in den Sozialwissenschaften an der HU es immer wieder Leute gesagt, die gesagt haben, da gibt's doch Suki. Also um irgendwas sozialwissenschaftlich erklären zu können, wurdest du immer wieder ins Spiel gebracht. Das ist mir immer wieder vorgekommen. Ich habe da lange auch Studienberatung gemacht und Leute haben mir sozusagen über dich erklärt, was gerade so relevant ist. Weiß ich nicht. André wollte dich das, glaube ich, gerade fragen.
Ich wollte eigentlich zum Einstieg ganz einfach fragen, war es für dich schwer, Songs für den Podcast auszuwählen?
Nee, also mein lieber Mitarbeiter, der Stefan, wir machen Arbeitsteilung, der hat mit euch ein bisschen vorsortiert und der sagt, ja, hier krieg mal Termine und außerdem nochmal eine Handvoll Songs, bumm, waren die hingeschrieben. Ging sehr schnell. Mhm. Und das erinnert sich, also es hätten auch andere Songs sein können, aber irgendwie ich vertraue da meinem Bauchgefühl und einfach schnell die Songs, die ich euch jetzt rübergereicht habe, zur Hand gehabt. Die haben sich, aber es ist ja auch eine Fülle. Also es hätten noch andere sein können, das waren jetzt. Ich freue mich sehr und ich liebe das sehr, das irgendwie an Dinge an der Musik veranschaulichen zu dürfen. Und das ist für mich auch sozusagen dieses große Privileg in meiner eigenen Arbeit, auch Daniel, wie du es gerade benannt hast, dass Leute sich, also mich quasi als Referenzpunkt in den Themen irgendwie mich dahingehend nutzen, das ist natürlich das Beste, was passieren kann, ja. Also wirklich eine Musik nicht zum Konsumieren, sondern zum Rezipieren irgendwie zu machen. Das ist für mich der Kernsinn in der ganzen Kiste.
Du machst ja Musik ich glaube ich schon immer, jedenfalls was ich kenne, so ein großes, tiefes Interesse an Gesellschaft hat. Wie war das eigentlich? Wann kam dieses Interesse an Gesellschaft auf? Und wie steht es im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Idee, sowas wie Genders zu studieren? Und wie hat sich das gegenseitig beeinflusst, sich irgendwie wissenschaftlich mit sowas beschäftigen und künstlerisch auf der anderen Seite?
Da muss ich kurz meine Familienbiografie reinlaufen, wenn es okay ist. Mhm. Meine Familie kommt ja aus der DDR. Mein Vater ist Jahrgang 48, meine Mutter ist Jahrgang 59. Sie aus Brandenburg, er aus Sachsen. Haben sich kennengelernt in Thüringen, beide so in einer in so einer, aus einer kritischen Haltung heraus. Mein Vater war damals noch in der Partei, später nicht mehr, weil seine Schwester bei einem Fluchtversuch erwischt wurde. Gab es ja Berufsverbot, das war alles sehr dramatisch. Meine Mutter hatte, kommt nicht aus einem sehr roten Haushalt. Beide hatten halt einfach eine staatskritische Grundeinstellung, haben sich ineinander verliebt und haben sozusagen ohne jetzt unmittelbar neben Leuten wie Lothar König, aber sozusagen im Dunstkreis der bekannteren Dissidentenschaft der DDR arbeitend und lebend, irgendwie haben die sich aufeinander bezogen und haben einfach das also in der großen Enttäuschung, dass der Realsozialismus eine unglaubliche Lüge ist und auch ein Gefängnis ist. Für meinen Vater ist es von der Metapher auch in eine reale Form irgendwann gekippt. Der wurde, weil er den Dienst an der Waffe verweigerte, als Reservist nicht an die Grenze gestellt werden wollte, in den Knast gegangen. Und dann folgt halt ein Ausreiseantrag auf den nächsten, bis wir dann irgendwann 1986 die Gelegenheit hatten, rüberzukommen, waren in der BRD dann auch als Republikflüchtlinge anerkannt und so. Also das heißt, diese Idee von, wie lebt das Individuum in einem Kollektiv, in einem Staat, war einfach ein Thema, was mit den ganzen Repressionen, die damit einhergingen und der Angst auch, den Vertrauensbrüchen, der Isolation der Sozialen, den ständig strategisch denken, das waren Themen, die haben mich jeden Tag einfach als Kind zu Hause begleitet, ja. Und das war immer da. Also es war, jeder Abendbrotsituation hatte eigentlich sozusagen das Potenzial, darüber wieder zu diskutieren, wie das war mit der Stasi und dann dit und dann kommt und dann ist irgendwann die Wende und dann wieder die große Enttäuschung und wer nicht plötzlich nachträglich alles gegen den Staat war, obwohl er vorher schön die Hand aufgehalten hat und so. Also das hat bis heute nicht aufgehört, so, ne. Also es ist für meinen Vater noch ein Riesenthema. Meine Eltern haben sich 1990 entscheiden lassen, zum Glück war die richtige Entscheidung. Aber für beide hat sich das in unterschiedlicher Weise, ich glaube, meine Mutter hat sich darüber ein bisschen mehr empowert als mein Vater. Ich glaube, den hat das mehr gebrochen als sie. Aber das war für mich immer ein Thema. Also es war nie irgendwie einfach nur, wann ist irgendwie, ja, wir haben uns ein neues Auto gekauft, das ist der nächste Familienurlaub. Naja, der Tante Erna geht so. Das war, wir haben uns nie irgendwie als Familie, so dieses Kernfamiliending war immer größer gedacht. Ja, es war immer auch die Frage, wie stehen wir im Verhältnis zur Gesellschaft? Wie steht der Staat im Verhältnis zur Gesellschaft? So, das war einfach immer da. Also ich glaube, diese Basispolitisierung habe ich einfach von Minute null mitbekommen. So. Und es hat mir nicht geschadet. Also es hat mich auch an vielen Stellen überfordert, aber ich bin da so reingewachsen. Meine Politisierungsprozesse, und das glaube ich eben auch in Bezug auf meine Musik, auch in Bezug auf die Kindermusik, die ich ja jetzt seit 5 Jahren mache, auch wenn da immer so latent irgendwie mit vorgeworfen wird, ja, das ist irgendwie alles so schwierig und auch so komplex und kann man Kindern das nicht einfacher machen, muss man die mit diesen ganzen großen Themen behelligen. Für mich war es so wie Sprachen lernen. Also am Anfang ist das nur Gebrabbel. Ja, also, hey, was soll das sein? So. Dann irgendwann identifiziert man, das ist Norwegisch, das ist Japanisch. Und irgendwann hast du einzelne Begriffe, irgendwann wiederholen sich die Sounds, du kriegst ein Gespür für die Phonetik. Dann entwickeln sich daraus irgendwie, kommt Kontext dazu, kommt soziale Interaktion dazu. Irgendwann verwendest du erste Begriffe selber. Und irgendwann bist du fluent in dem Ding, während sich die Sprache auch wiederum weiterentwickelt. Und so sehe ich meinen Politisierungsprozess und so sehe ich Politisierungsprozesse auch insgesamt, was sie wirklich brauchen. Und es ist okay, wenn man nicht alles peilt und es ist okay, wenn man überfordert ist und es ist auch okay, wenn man mal keinen Bock hat. Aber für mich ist irgendwie so Menschsein in diesem Jahrhundert, in dem wir leben, ich kann nicht mich nur um meinen eigenen Arsch drehen. Ich bin angewiesen auf andere und so sind alle aufeinander angewiesen. Und das ist überhaupt nicht esoterisch gemeint, wir sind alle verbunden miteinander oder so, sondern wir sind es faktisch als Gesellschaft und auch als globale Gesellschaften. Und das in Musik wieder gespiegelt zu finden und in Musik selber widerspiegeln zu können, ist für mich einfach, ja, das ist im Prinzip wie Verdauung so auch, ja, und dann ausscheißen und Dünger und neu anpflanzen und die nächste Frucht, so, ja. Also es sind auch irgendwie so ein Stück weit Kreisläufe und ich finde das, ich erkenne für mich einfach total den Wert darin. Ich erkenne den Wert in der organischen Schnittmenge aus Kultur und Politik.
Verstehe ich total. Also das ist sozusagen ganz viel in dir drin, in dir angelegt worden, was gepflegt ist, wurde, gewachsen ist und kommt dann irgendwann als Kunst wieder aus dir raus, beziehungsweise Kunst ist auch ein Modus, das vielleicht zu verarbeiten, weiterzuentwickeln, zu reflektieren. Und dann studierst du aber so, auch ja, die Uni drin in dem Bereich? Die Uni, genau. Was macht das die Kunst kaputt? Oder macht das irgendwas mit der Kunst? Oder ist das einfach nur eine Nebenbeschäftigung? Oder, ja.
Naja, man muss dazu sagen, ich bin die erste Person aus meiner Familie mütterlicherseits mit Abi und einem Zugang zur akademischen Bildung. Mhm. Ich bin die erste Frau in der mit Abi und akademischer Bildung auf der Seite meines Vaters Familie. Also was ja bei vielen so arbeite in Kindern oft der Effekt ist, dass sie, wenn die in die Uni gehen, sich so hyperpolitisieren oder so sehr akademisch werden, das auch vor sich hertragen und so, weil es halt irgendwie was Besonderes ist und das dann auch so ein Distinktionsmerkmal oder man will irgendwie mitspielen können bei anderen Leuten, wo das selbstverständlich, wo klar ist, ja, wird Jura studiert, weil dann wird Papas Kanzlei übernommen und so. Und ja, für mich, also ich war als Kind, als Jugendliche eher ängstlich und schüchtern. Ich habe keinen Austausch hergemacht. Ich habe nie ein Auslandssemester gemacht. Ich hatte immer Schiss, irgendwo anders hinzugehen. Ich dachte einfach, okay, ich gehe zur Schule, ich mache Abi, ich gehe direkt an die Uni. So war es auch, ne? Ich habe im Sommer 2003 mein Abi gemacht und bin direkt an die Uni. Ich habe eine Bewerbung geschrieben. Ich wusste, ich will irgendwas mit Sprache machen, weil irgendwie so Deutsch-LK und naja, Jüt ist irgendwie mein Ding. Ich bin zwischen Büchern groß geworden. Ich komme aus einem sehr bibliophilen Haushalt und wollte sozusagen auch ein bisschen soziologischer als nur in der Literaturwissenschaft, war mein Verständnis, ich war 19 Jahre alt, so woher. Ja. und hatte ja sozusagen auch nicht das Umfeld, was mir quasi einen Einblick gibt, wie die Unterschiede sind. Ich musste mich dann selber so durch diese Vorlesungsverzeichnisse wühlen und mal gucken, was wird überhaupt angeboten. So, ich habe auch nur eine Bewerbung geschrieben. Ich bin halt nicht irgendwie, ich habe nicht irgendwie Göttingen, Marburg, Heidelberg irgendwas ausprobiert, sondern war klar, naja, HU, okay, ich schreibe mal eine Bewerbung, mal gucken, was passiert. Und das hat er gleich gefunzt, zum Glück. So. Und das mit den Gender Studies hat mich interessiert, weil ich das Gefühl hatte, dass nach der Schule mir einfach Wissen gefehlt. So. Also ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie in Bezug auf mein Weltwissen vorbereitet zu sein auf die Welt. So, ich hatte eigentlich die Hoffnung auf so eine Art Studium Generale und die Gender Studies waren als interdisziplinär damals ausgeschrieben und ich dachte, okay, von allem ein bisschen, ganz geil. So, dass das feministische Theorie wird, war mir nicht so richtig klar, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil ich natürlich aus dem Hip-Hop geprägt auch ziemlich viele patriarchale Logiken stark verinnerlicht hatte zu dem Zeitpunkt. Also ich bin wirklich regelmäßig aus allen Wolken gefallen, als ich plötzlich irgendwie so mit der Dekonstruktion binärer Logik entlang von Geschlecht und so weiter konfrontiert wurde im Studium. Das war schon ein dicker Hund, muss ich sagen. So, mir war nicht so richtig klar, wo ich da lande, aber es sollte offenbar das sein. Also weil natürlich auch irgendwie so latent durch das Agieren meiner Mutter, also in Bezug auf irgendwie den Laden zusammenhalten, sich durchsetzen, bestimmte Unterdrückungsverhältnisse auch im Privaten und darüber hinaus auch strukturell beruflich irgendwie zu überwinden. Also sie hat immer aufgemischt. Meine Mutter ist eine Person, die sich von Autoritäten herzlich wenig beeindrucken lässt. So, die zieht einfach durch. Und zwar immer mit dem Kontakt zum Boden und zur Basis. Also die kann man nicht korrumpieren, die Frau. Und das deswegen war klar, irgendwie es muss irgendwie ein feministischer Schliff rein, auch wenn mir, wie gesagt, anfangs nicht klar war, dass es tatsächlich das ist, was ich offenbar irgendwie doch suche. Und so wie die Logik für mich im Nachgang total deutlich ist, wie es in dieses Studium reingegangen ist, auch in der Fächerkombination, hat sich das ja auch im Nachgang quasi, also da ist vielleicht nicht ganz Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, aber doch schon ziemlich nah dran, weil ich ja doch sehr dicht an den Themen, die ich studiert habe, heute arbeite, auch wenn es in einer total ungewohnten Weise ist. Also ich hätte ja auch irgendwie, keine Ahnung, Duden-Redaktion gendern, ja oder nein, ja. Weißt du, da hätte heute auch werden können. So. Ja.
Okay, aber also Hip-Hop war schon da, Hip-Hop war vor dem Studium da.
Ja, Hip-Hop war schon seit der Grundschule da. Ich war ja Waldorfschülerin. Meine Eltern wollten ja, und das hat ja auch den zeitlichen Druck erhöht, das Land zu verlassen, weil die Einschulung meiner älteren Schwester anstand und meine Eltern tunlichst vermeiden wollten, dass die Panzer und Soldaten malen muss im Staatsbürgerkundeunterricht. Und deswegen wollten die unbedingt das Land verlassen. Und aus so einer quasi Erfahrung der polytechnischen Oberschule heraus war die Waldorfschule die große Wohltat. Das hat sich damals in den 90er Jahren dann im Westen tatsächlich doch ein bisschen anders gestaltet. Das hat ein paar Jahre gut funktioniert und ich bin auch inzwischen lange nicht mehr so kritisch der Waldorfschule gegenüber, wie es dann nach dem Abbruch, also nach dem Wechsel, ich war dann die ersten 6 Jahre eben da, ist der Fall war. Ich habe da eine Menge mitgenommen. Ich habe da viel Künstlerisches mitgenommen. Also das, was die Uni mir quasi nicht mitgegeben hat, haben mir meine Grundschuljahre mitgegeben und auch die Begegnung mit Hip-Hop. Also sozusagen, ich hatte diesen langen Schulweg, ich saß im Bus jeden Morgen, jeden Nachmittag eine Stunde und habe halt Graffiti an den Wänden entdeckt draußen auf der Straße in der Zeit, wo ich selber gerade alphabetisiert wurde. Natürlich Riesenfaszinosum. Mhm. Meine 90er-Kids werden es wissen, wie es ist, wenn man vorm Fernseher sitzt und sich fragt, wie kommen denn die kleinen Leute rein? So, ne? Wenn man noch kein technisches Verständnis hat. Spannendes Faszinosum. Ähnlich für mich mit Graffiti, Riesenbuchstaben an den Wänden. Wie kommt's? Wie kommen die da ran und so? Und habe darüber sozusagen ein Interesse und später auch eine Faszination für Hip-Hop gelernt. Dann war klar, okay, ey, da gehört halt eben auch noch Musik dazu. Wie krass. Und das war dann halt auch eine deutschsprachige Musik, die mir ja eigentlich zugänglich ist, aber trotzdem mit voll vielen Codes und Referenzbegriffen arbeitet, die ich gar nicht peile. Das war für mich wie ein Rätsel immer so. Und ein Rätsel, was einfach mega spannend war, mich da reinzufuchsen. Und also, ne, also entlang von, was weiß ich, Fettes Brot, Freundeskreis, Fanta 4 und später dann halt mit den Berliner Acts dann in meiner Jugend nochmal ein ganz anderer Schlag, der aber quasi mich auch geschult hat, zu Sexismus zu verlernen, nachdem man sich erstmal sehr stark darin einrichten muss, um überhaupt irgendwie stattfinden zu können. Also diese ganzen Verläufe da drin machen für mich total Sinn. Aber die Faszination für diese Idee von Schreiben, Tanzen, Malen, Musik, die Verbindung, also alles das, was Hip-Hop als Element, lässt sich noch viel weiteres, Beatboxing und so weiter dazu denken. Aber das war für mich erstmal zugänglich und funny und spannend und so. Also es war, ich habe auch eine Liebe für Punk gehabt in meiner Kindheit und Jugend, aber das ist es dann einfach geworden, so, weil diese Ideen von Each One Teach One und DIY, die da ja auch sehr stark vertreten sind. Inzwischen haben wir da die entsprechende Industrie, die das alles völlig überformt haben, so, aber quasi, wenn man es ein bisschen gründungsromantisch angehen will, ist das ja natürlich eine große einladende Geste, diese Kultur.
Für mich ist die da von den Fantastischen Vier meine Entdeckung für Hip-Hop. Also jetzt nicht besonders DIY, sondern eher schon die konsumistische Variante von Hip-Hop. Und ich muss gerade dran denken, weil du jetzt den Punk erwähnt hattest, also André und ich sind eher Punk-sozialisiert. Und wir hatten ja mit Aladin und Falani diese Folge, wo wir darüber gesprochen haben, was eigentlich Hip-Hop und was eigentlich Punk jeweils ausdrückt. Und seine These war, Hip-Hop ist halt eher die außen stehen und wieder Teil der Gesellschaft werden wollen, und Punks sind die eigentlich drin, die schon drin sind, also eher in so einem, also zumindest mein Elternhaus war jetzt nicht besonders unkonformistisch, sondern eher konformistisch, und dass man eigentlich da wieder raus will.
Und dagegen
Ich bin dann halt mit die Ärzte zum Beispiel sozialisiert, was ja letztendlich auch genauso sexistische Musik dann ist, also das, auch das Verlernen hat dann wieder stattgefunden. Jetzt haben wir schon ganz schön viel gesprochen, aber wir sind ja auch ein Musikpodcast. Und mein Vorschlag ist, dass wir uns mal den ersten Song anhören, oder wir spielen den jetzt ein, Zusammenhänge von dir und Special K. Ja.
Zwischen Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-Weiß-Rot ein starkes Volk bringt stark für Tod. NS-Genozid-Industrie, BRD-Abschiebeknäste. Deutschland selektiert und reinigt sich massenhaft rechtlich. Weiße Deutsche entscheiden über Identität, Überleben. Über Überleben fahren Meere, spülen Schland in bürgerliches Denken. Antinational Grenzen zermürben und beenden, ey. Weiße Power macht uns scheiße sauer. Staat und Kapital machen, dass die Schleife dauert. Nazis zeigen sich sozialverträglich, Decke mit Etiketten. Nennen es Ethnopluralismus, um die Hetze zu verstecken. Dazugehören darf höchstens, wer sich assimiliert. Ich krieg Hass auf Papier, Behörden gehören massig blockiert. Residenzpflicht und Asylverfahren, Beschlüsse aus Parlamenten. Kriegen richtig viel Applaus von ideologisch braunen Händen. Gute Frauen, Mutterkreuze, schlechte Frauen. Und schwarzer Winkel, immer noch ein gültiger Grund auf den Staat zu pinkeln. Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? Sexism selbst, Männlichkeit darf nicht zu Schaden kommen. Frauen kriegen Kinder, Männer kriegen Geld und Anerkennung. Witze peitschen durch das Netz, wenn wir darüber anders denken. Härte, Ellenbogen, Kompetenz und Muskelkraft. Ficken und gefickt werden, Zucker, Damen, Schluss gemacht. Es geht um Macht und Härte, andere abzuwerten. 88 Mal zu folgen und den Hass zu nähren. Unterwerfung schafft Gehorsam bis in den Tod. Autoritäten sind wie Götter, sie singen ihr Lied, sie essen ihr Brot. Stolz über Kunst, Konformität, kein Raum für zarte Empfindungen. Im Gleichschritt denken, sich weiter beschränken, sind die Rahmenbedingungen. Sensibilität würde sich spüren lassen, wie wenig frei sie sind. Ihre ungleiche Gleichheit, mit der sie sich selber peinigen. Und deshalb prüf ich mal im Blick für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Idiotie auch ohne Haken. Kreuz und Fahne schwenken, stehen mit ihrem Dreck jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa heißt mehr als Nazis jagen, Antifa heißt Tag für Tag das Ganze hinterfragen. Unsere Staaten wählen den Kampf mit Sprache, Punches, Party, Straßenblockaden. Alle Mittel sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen, yeah.
Genau, und ich würde dich fragen, Suki, warum diesen Song, also das ist deine Liste, ne? Den hast du auf Platz 1 geschrieben. Warum hast du den mitgebracht? Was bedeutet der Song für dich?
Also das war kein Ranking, das war...
Okay,
also,
okay. Wir machen es jetzt einfach in der Reihenfolge, das war der erste, der okay. da stand.
Ja, also der ist, ich halte das für einfach für ein wichtiges Lied aus der Fülle der Songs, die ich so geschrieben habe. Erstmal, weil es ein Collabo-Track ist, die sind oftmals besonders wertvoll, weil einfach eben mehrere Perspektiven daran stattfinden, weil ich in dem Song auch beim Schreiben nicht alleine war. Mhm. Also ich schreibe grundsätzlich meine Texte selber in Gänze, das ist mir wichtig, aber ich hole mir schon auch Feedback ein, ob das nachvollziehbar ist, ob das inhaltlich stimmig ist, ob das auch fachlich stimmig ist, ob ich da irgendwie Alleingänge veranstalte, die gar nicht notwendig sind oder so. Also ich erinnere mich an so ein paar Zugfahrten mit meinem Kollegen Rev Polk, der auch Soziologe ist und Rapper. Und da sind wir so ein bisschen da durchgegangen. Der Song versucht zu beschreiben, wie sich Rechtsextremismus oder ich tendiere immer mehr dazu, Faschismus zu sagen. Ich glaube, das geht mir heute noch mal leichter von den Lippen als irgendwie vor 10, 15 Jahren. Mhm. Weil über den Begriff von Faschismus der Prozess der Faschisierung irgendwie leichter ableitbar ist oder irgendwie im Namen irgendwie näher ist und Faschismus sonst immer als so historisches Ereignis irgendwie verstanden wurde und damit, wenn man eben nur von Rechtsextremismus ist, dann beginnen die meisten erst irgendwie so ab der Wendezeit zu rechnen und sehen die historischen Kontinuitäten nicht so. Deswegen finde ich es wichtig, den Faschismusbegriff auch als globaleres Phänomen auch über sozusagen bundesdeutsche Grenzen hinaus irgendwie zu erkennen, genau. Und der Versuch war, einfach so verschiedene Elemente dieser, also verschiedene faschistische Elemente, Grundelemente, also Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Chauvinismus und so weiter, einfach zu versammeln und mit jeweils 8 Bars im Prinzip sozusagen einmal kurz da rein zu rocken und wieder raus. Ja, also wenn man sich das genau anguckt, stellt man, also das hat auch völlig untypische Länge, die Strophen sind unendlich lang. Das Ding hätte es niemals in irgendeinem Radio geschafft oder so, weil es einfach völlig entgegen irgendwie einer leicht verdaubaren Form und auch Inhalt irgendwie geht. Aber das war sozusagen der Versuch, mit dem wirklich mal ganz strukturiert, also nicht irgendwie insgesamt, scheiß auf Nazis, alle Nazis aufs Maul und so, können wir auch alles sagen, alles richtig und notwendig, wenn es gesagt werden will, muss es raus, aber da wirklich schon mal irgendwie sozusagen zu strukturieren, was wie zeichnet sich das ab, was sind die Elemente, wie äußern die sich im Parlament, in den Köpfen, in den Medien, auf der Straße, so. Genau, das war das Ding. Und der ist auch so ein bisschen, der ist entstanden, muss man sagen, für eine Videoreihe von einem Berliner Rapper, der heißt Gigo Flow, der hat diese Spuck auf Rechts-Reihe gemacht. Mhm. Das ist irgendwie eine Riesen, also die haben, keine Ahnung, wie viele Dutzende Songs durch die Jahre, hatte alle selber, also wirklich auch viel zu wenig gewertschätzt, wie krass der seit Jahren, zumal auch als selber von Rassismus betroffene Person irgendwie sich innerhalb von oder aus Hip-Hop, von Hip-Hop ausgehend, gegen Faschos auflehnt mit dieser Reihe und sich damit natürlich auch selber gefährdet und irgendwie auch mit der eigenen Kohle diese Videos filmt und so. Also wirklich krass eigentlich. Das wird viel zu wenig gesehen. Und der hatte mich eingeladen, in dieser Reihe mitzumachen und dafür einen Song zu schreiben. Und deswegen beginnt er auch mit diesem Ärzte. Also in dem Video sozusagen hat man am Anfang dieses Logo Spuck auf Rechts und dieses Schrei nach Liebe Gitarrenmoment da drin und dann kommt sozusagen das Stück. Wir haben das später, wir waren einige Jahre ein linkes Hip-Hop-Kollektiv namens Tick Tick Boom, also Tick als sozusagen, also Tick Tick Boom einmal quasi als das die Idee von irgendwie da explodiert eine Bombe, aber Tick eben auch als das englische Wort für Zecke, aus der Idee von Zeckenrap heraus, also irgendwie so Hip-Hop aus der radikalen Linken. Genau, und wir haben diesen Song dann auf einem Sampler auch nochmal veröffentlicht, auf dem Herzschlag-Album von eben Tick Tick Boom. Genau, also es gibt ihn quasi einmal als in dieser Videovariante und released wurde er dann aber sozusagen auf diesem Sampler. Und er ist so ein bisschen so ein kleiner Antifa-Schlager geworden. Also die Leute kennen den. Mhm. So, und, ja. Und das ist auch schon ewig alt. Ich glaube, ist er von 2013 oder von 2011 oder so? Also, der ist einfach auch richtig.
Ach so, ich hätte
einen richtigen Bart.
Okay, gut, dann habe ich Spotify stand 2020, aber vielleicht ist er dann nur
gar
eingestellt.
Nicht.
Genau, ich dachte nämlich auch, der ist älter. Ja, okay.
Der ist richtig alt, ja.
Weil es ist tatsächlich. Es ist
das treibt einen oft in die Irre.
Ja. Es ist tatsächlich einer der Songs, durch den ich dich auch entdeckt habe. Deswegen finde ich es interessant, dass du ihn mitgebracht hast. Und ich finde tatsächlich diese Frage, die ich in dem Song auch total gut und wichtig finde, diese Kontinuität anzusprechen, also die faschistische Kontinuität anzusprechen. Wir machen ja die Podcast-Aufnahme 2 Tage nach der Amtseinführung von Donald Trump zum zweiten Mal schon und wir sehen ja sozusagen die aktuelle Situation, wie Faschismus an die Macht kommt und wie er sich gebahrt und gleichzeitig aber diese Kontinuitäten aufzumachen. Und ich würde dich da gerne was fragen, weil du hast jetzt auch Schrei nach Liebe genannt und ich auch Advanced Chemistry war ja auch Anfang der 90er. Und ich habe tatsächlich nach der Einführung von Trump mir auch so eine Spotify-Liste aufgemacht, Anti-Fascist Protest Songs. Und da sind so Songs aus den 60ern, 50ern dabei, Bob Dylan und so. Und was ich mich so ein bisschen frage, ist, Musik hat es ja offensichtlich schon immer, es gibt ja auch eine Kontinuität, dass Musik schon immer den Faschismus beschreiben konnte. Und manchmal gibt mir das auch Hoffnung. Manchmal gibt mir das auch Hoffnung zu sehen, okay, Leute haben das auch vor 30 Jahren, vor 40, vor 50 Jahren schon beschrieben. Und irgendwie hat es vielleicht geholfen, dass es nicht so schlimm wurde oder so. Keine Ahnung. Also, ist ja ein bisschen immer so Frage, aus welcher Perspektive man das sagt. Aber, eigentlich ist die Frage, die ich glaube ich stellen will, ist, ob du auch diesen Song auch in so einer musikalischen Kontinuität siehst. Also, man baut ja irgendwie auch auf aus dem, was da ist.
Ja, also wenn ich mir erlauben darf, mich da irgendwann einzureihen, dann ist das für mich sehr wertvoll, ne? Also sowohl in Bezug auf so feministische Arbeit, eben auch auf antifaschistische Arbeit. Meine Beobachtung war, dass wenn mich so Hip-Hop- oder Musikredaktionen, oder Musikredaktionen im Allgemeinen, Hip-Hop-Redaktionen im Speziellen zu Dingen befragen, dann werde ich, wenn ich in Bezug auf meine politische Musik angehauen werde, immer, es ist immer so Feminismus und oder Queerness, aber und dann, wenn es quasi um so Anti-Nazi, Antifaschismus-Themen geht, werden dann die Boys wieder eingeladen. Deswegen war es mir auch wichtig, einfach zu sagen, so, ja, ich bin eine Feministin, für mich geht Feminismus nicht ohne Antifaschismus und andersrum. So, das gehört für mich einfach genuin zusammen. Für mich ist der Feminismus eine genuin linke Angelegenheit, so, und auch Queerness ist für mich eine genuin linke, machtkritische Angelegenheit. Und das war mir einfach auch wichtig, das an der Stelle nochmal zu, also deswegen, wenn ich mich sozusagen festlegen muss auf Songs, dann ist es zum Beispiel auch dieser, um zu sagen, welche Themen da drin alles zusammenkommen, so, und vielleicht ist mein Beitrag für diese musikalische Kontinuität von widerständiger Musik oder irgendwie herrschaftskritischer Musik oder speziellen antifaschistischer Musik irgendwie der Beitrag, eben zu sagen, es geht darum, die Kämpfe zu verbinden, weil faschistische Ideologie hat so viele verschiedene Stränge, die auf unterschiedliche Gesellschaftsgruppen abzielen. Ja, also es ist irgendwie die Euthanasie-Gedanken, wertes, unwertes Leben in Bezug auf Menschen mit Behinderung, psychisch kranken Menschen. Dann der Sexismus in Bezug oder die patriarchale Wende in Bezug auf die Unterdrückung von Weiblichkeit und Menschen, die als Frauen in dieser Welt existieren, in Bezug auf Vielfältigkeit und so weiter. Und das wieder zusammenzudenken, also zu sagen, guck mal, wir sind alle betroffen in der unterschiedlichen Weise von dieser Ideologie. Es ist nur logisch, wenn wir uns auch darüber wieder verbünden sozusagen und die Kämpfe verbinden, um wieder stark zu werden. Deswegen finde ich es auch so wichtig, auch sozusagen diskriminierungssensibel zu bleiben in der Musik und halt nicht zu sagen, scheiß Nazi-Fotzen, hauen nicht alle aufs Maul, scheiß jeder Nazi ist ein Hurensohn, bin ich nicht mit dabei, weil das reproduziert eine Logik, die ja also Teil des der Feindesseite ist sozusagen. Ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen, kleinteilig alle verdammten Neopronomen zu lernen, wenn es wichtig ist, wenn es den Menschen wichtig ist, weil wir sind aufeinander angewiesen. So, wir sind aufeinander angewiesen und ich nehme mir Zeit für jeden kleinsten Nebenwiderspruch, wenn es sein muss, weil sonst ist es ja wieder, dominiere ich ja wieder, also dann sozusagen nach innen, ja. Das kann es ja auch nicht sein. Und ich glaube, dass einfach die Drängenden, deswegen finde ich auch, sogenannte Identitätspolitik auch überhaupt keine Verschwendung. Das ist ein lohnenswertes Projekt, so, weil die Leute da drin haben ein Recht darauf, nicht wegdominiert zu werden von den vermeintlich eigenen Leuten, die, wir haben ja alle dasselbe Ziel, irgendwie rufen und aber wiederum selber ja eben dominieren. Und weil unsere großen Anliegen sind Krieg, Krisen, Kapitalismus. Wir haben genug grundlegende, essentielle Projekte irgendwie am Laufen in dieser Gegenwart, die macht, dass wir einander alle brauchen. So. Und ich finde, je emanzipatorischer und offener und ja, damit auch ein Stück weit radikaler auf eine Art, also grundlegender, ja, nicht im Sinne von krass, sondern wirklich im Sinne von grundlegend Macht in Frage zu stellen, desto wirksamer können wir sein. Also ich habe tatsächlich niemals diesen Moment gehabt in den letzten 20, 25 Jahren, dass ich dachte, scheiße, das wird nichts, ich mache mir jetzt ein schönes Leben, ich schaue irgendwie rein, macht eure Scheiße alleine, ich werde jetzt doch Bibliothekarin und führe ein apolitisches Leben, es kommt für mich nicht in Frage.
Es ist ja auch wirklich verwunderlich, dass das radikal ist, dass unterschiedliche Gruppen in einer Gesellschaft einfach ihren Platz am Tisch, sie sind ja faktisch da, und dann einfach einfordern, auch irgendwie mit dazuzugehören oder in ihrer Identität respektiert zu werden, als Teil der Gesellschaft, der sie einfach alltäglich sind. Ich finde, Zusammenhänge ist auch als Titel halt ziemlich eingängig und damit auch ein sehr soziologischer Titel, also oder eine sehr soziologische Herangehensweise, die ihr gewählt habt, diese verschiedenen Ecken miteinander zu verbinden. Und ich glaube, ich würde weniger von so Freund-Feind reden. Ich glaube nicht, dass dahinter jetzt irgendein Masterplan oder eine feindliche geschlossene Ideologie steht, aber es matcht halt zum Teil verdammt gut miteinander. Also ich würde eher, ihr beschreibt da Diskurse ganz gut, die anschlussfähig aneinander sind. Also wie Männlichkeit gelebt wird in unserer Gesellschaft, was für Werte herrschen, passt halt ziemlich gut zu einer faschistischen Ideologie, in der die eine Gruppe über die andere herrschen darf. Passiert dann, gerade wenn wir angucken, wie heutzutage sich Meinungen verbreiten über Social Media und so, das passiert halt über Netzwerke und Verlinkungen und eben Zusammenhänge, die dann irgendwie entstehen. Die eine Gruppe kann auf einmal mit der anderen ganz gut anfangen und genauso gibt es irgendwie diese radikalen Neofaschisten, die es schon und Faschistinnen, die es schon seit Jahrzehnten quasi als Gruppe gab, die tatsächlich den Faschismus propagieren seit langer Zeit und als System sozusagen das Bestehende ersetzen wollen. Und auf einmal dringen die aber durch zu anderen Gruppen, die ebenfalls die aus einer ganz anderen Ecke kommen. Ja? Also die, weiß ich nicht, irgendwie nach einem anderen, also alternativer Medizin suchen oder irgendwie nicht verstehen, dass jetzt irgendwie Windräder in ihrer Umgebung gebaut werden und sich die Landschaft verändert oder so. Und auf einmal gibt es aber eine Erzählung, die das beides miteinander verbindet, nämlich die da oben machen alles verkehrt. Und auf einmal kann werden dann Zusammenhänge hergestellt, die dazu führen, dass sich dieser Faschismus als Ideologie immer weiter irgendwie ausbreiten kann. Deshalb, das ist schließlich gar keine Frage an. Ich finde es total plausibel, aus diesen verschiedenen Ecken zu kommen und diese Zusammenhänge gar nicht bis zum Ende, bis ins Detail zu erklären, aber zu sagen, guckt mal, da lauert überall einen Abgrund, wenn wir nicht aufpassen. Und
Ja, gerade in Bezug auf Männlichkeit, ne, wie du sagst, also das ist ja, natürlich ist nicht jeder Durchschnittssexist gleich ein Fascho, aber die Anschlussfähigkeit, die du genau gerade benannt hast, ist halt jedenfalls mehr als existent. Und es gab's ja auch konkret im Hip-Hop so eine Phase in den frühen 10er-Jahren, wo plötzlich Rapper sich irgendwie so Nacken in die Rücken hießen, die Rücken organisiert haben, also irgendwelche Boys aus der organisierten Kriminalität, irgendwelche Rocker-Kollegen da irgendwie, wo auch klar ist, die sind halt, also ne, als wenn du halt irgendwie so ein Video von einem Flair hast und dann hängt da halt irgendwie so eine Hells Angels Jacke ab, da kann ich nicht mit Sicherheit sagen, das ist die sind einfach nur, die trainieren gerne ihre Muskeln so. Da muss ich einfach davon ausgehen, dass es da eine Rechtsoffenheit in bestimmten Strukturen gibt, die sich halt eben auch über so ein Verständnis von männlicher Gemeinschaftlichkeit und so, also weißt du, die mit einem gewissen Traditionalismus, der halt eben auch gängig ist in rechter Ideologie und so weiter. Das heißt, die Nähe dieser Phänomene ist halt gegeben. Deswegen können Nazis sich anbiedern, können sich interessant machen, können punkten. Und weil sie eben diese Zutaten sozusagen in ihrer Ideologie mitbringen. Genau, ja, das war die. Und eben auch die Kritik an den, eben auch an so einer mackrigen Antifa-Männlichkeit, die halt nicht peilt, dass sie da einfach eine Schnittmenge aufweist, von der man sich fragt, möchtest du das? Also ist das wirklich dein Wunsch, die gleiche Männlichkeitserzählung zu propagieren und zu leben und zu verfolgen wie wie die Faschos, die du eigentlich ablehnst? So. Ja.
Ich fand einen Aspekt, bevor wir vielleicht zum nächsten Song kommen, damit wir auch bei der Zeit bleiben, aber einen Aspekt fand ich noch ganz spannend, was du gerade gesagt hast mit diesem, wenn man dann Faschistinnen mit so abwertenden Begriffen belegt. Und was wir gerade sehr stark sehen, ist, auch gerade wenn wir in die USA gucken, aber auch in Deutschland, ist so so Leuten wie Trump oder Musk oder Höcke, denen so psychische Abwertung gegenüberzubringen. Die sind irgendwie gaga, die sind irgendwie nicht ganz dicht. Oder auch sie zu infantilisieren, also auch zu sagen, sie benehmen sich wie Kinder. Dass auch das ja interessant ist, also dass man sozusagen, also dass man irgendwie versucht, so eine Abwertung herzustellen, indem man sie als irgendwie nicht so ganz erwachsen oder nicht so ganz psychisch normal darzustellen. Das ist vielleicht ein ganz guter, auch also so ein bisschen auch ein Übergang zu dem, was du mit deiner Musik für Kinder machst, oder? Ich weiß nicht, ob das wie gut der Übergang ist.
Über die Brücke gehe ich total gerne, absolut. Also das ist für mich wirklich auch schon lange ein großes Problem, wo mir auch irgendwann kam sozusagen der Begriff von Ableismus auf, der eben genau auf dieses, der Typ spinnt, der ist nicht zurechnungsfähig und so weiter, der ist ein Psychopath, das ist ja alles, da kickt die Psychose, was ist, das kann man ja nicht für voll nehmen, ne? Also sozusagen auch die Leute damit in so eine, ja auch aus ihrer Verantwortung zu nehmen, quasi jegliches Strukturbewusstsein dafür irgendwie wegzuwischen oder irgendwie zu verhindern, und natürlich damit auch eine Aussage zu treffen über, ja, über quasi die Würde von Menschen mit psychischen Erkrankungen so, oder anderen Formen von Behinderung. Ich erlebe das aber also sehr wohl eben auch aus linken Positionen heraus, ne, dass halt irgendwie Trump, Putin und so weiter als irgendwie also es gibt ja zum Beispiel ein Ankündigungsplakat für so einen marxistischen Kongress, wo irgendwie auch so Trump, Putin und keine Ahnung wer da noch, Erdogan oder weiß nicht wer da noch drauf ist, so in Windeln und als Kinder gezeigt werden. Ne? Und das ist sozusagen, es gibt ja eine große Schnittmenge wie Ableismus und Adultismus, also Adultismus als das gesellschaftliche Machtverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen. Genau, da hat mir lange der Begriff gefehlt, der Adultismusbegriff, der für mich jetzt unwahrscheinlich wichtig geworden ist, eben zu infantilisieren, eben für die Menschen die Kompetenz abzusprechen, den Menschen die Würde auch abzusprechen. Man muss die nicht ernst nehmen. Die sind, das ist alles Kindergarten hier, ja. So, und damit ja natürlich auch die Wirkmacht derer, also die Wirkmacht ihrer Macht, einfach zu, ja, also fast zu verunsichtbaren, so.
Ja,
einfach nur als Punchline erklären und nicht zu sehen, so, ey, das ist so groß, wir können es gar nicht überblicken, es ist genau das Gegenteil davon, ja.
Ja, und das ist kein individuelles Phänomen einer einzelnen Person, die ein bisschen komisch ist. Ich finde dieses Wort Strukturbewusstsein total gut, was du verwendet hast. Also auch dieses Bewusstsein dafür, dass Gesellschaft und Strukturen, die sind halt in uns. Also du sagst, du kamst irgendwie an die Uni und hast dich gewundert, dass es irgendwie so genderfluide Ansätze gibt und hörst da zum ersten Mal davon oder zum ersten Mal Worte dafür, was du vielleicht woanders gespürt hast oder eben vielleicht auch noch nicht reflektiert hast und denkst auf einmal ganz anders über etwas nach. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Antwort auch darauf, diese Selbstreflexion als eine Strategie anzuwenden. eben nicht blind immer in irgendwelche Muster zu fallen, sondern zu gucken, naja, wie viel davon, was wir eigentlich kritisieren, was wir nicht mögen, ist eigentlich auch in uns und was können wir tun, um besser zu werden. Und zwar nicht gut oder böse, sondern tagtäglich in unserem Umgang miteinander, dass das irgendwie, dass wir wertschätzender, besser miteinander umgehen, dass wir eben immer weniger zu dem gehören, was wir nicht wollen und immer mehr zu dem werden, wo wir vielleicht hinwollen, zu dieser idealen, Form des Zusammenlebens oder sowas. Und das ist vielleicht die Überleitung zu Immer da für dich, dem zweiten Song, den du uns mitgebracht hast, der sich genau explizit jetzt an Kinder richtet. Also du machst jetzt Musik, das zweite Album hast du rausgebracht, für Kinder und thematisierst genau diese schwierigen Themen. Wer bin ich in der Gesellschaft? Was habe ich für Sorgen? Wer ist dann da für mich, wenn ich Sorgen habe? Darf ich so sein? Was mache ich mit den ganzen Eindrücken, die auf mich einprallen? Vielleicht hören wir einfach mal rein.
Mein Name ist Suki Sukini, ich strecke Häkel, nähe gern, ich halte Zensuren für Unfug, weil wir fürs Leben lernen. Ich liebe die Nacht, in ihr sehe ich Sterne, oben im Himmel eine Pracht, sie sind wie Weggefährten. Sie weisen mir die Richtung, denn oft weiß ich auch nicht, wie die Welt funktioniert. Und dann bin ich leise traurig, hab mehr Fragen ans Leben, als es dunkle Sterne birgt. Ich weiß selbst nicht, wie das alles in der Zukunft werden wird. Ich hab, egal wie groß meine Sorgen sind, immer ein Ohr für dich. Auch wenn ich unterm Kummer verborgen bin, komm ich darunter vor für dich. Und wenn ich selbst ein kleines Tränchen weine, ist mein Trost dir gewiss. Ich sehe auch manchmal steinig diese Lebensreise, bin ich immer da für dich, da wo du bist. Man braucht nicht viel Geld, man braucht nur genügend. Und ich halte es für gesund, drum spreche ich über Gefühle. Es ist schlecht zu betrügen, schlechter noch sich zu belügen. Uns Erwachsenen fällt ehrlich mit sich selbst zu sein oft schwer. Die Belastungen sind groß, die Seelen oft leer. Wenn das Herzchen uns Schmerz, spülen wir es ganz weit weg. Aber das Herzchen kommt zurück, es gehört an seinen Fleck. Ich hab, egal wie groß meine Sorgen sind, immer ein Ohr für dich. Auch wenn ich unterm Kummer verborgen bin, komm ich darunter vor für dich. Und wenn ich selbst ein kleines Tränchen weine, ist mein Trost dir gewiss. Ich seh auch manchmal steinig diese Lebensreise, bin ich immer da für dich, da wo du bist.
Ja, Suki, immer da für dich. Schöner Song. Was hast du dir dabei gedacht? Warum hast du den ausgewählt?
Was hast du dir dabei gedacht? Ja, es ist tatsächlich ein sehr persönliches Stück. Ich habe ja viel darüber gesprochen, dass schon in den letzten Jahren, dass ich seit vielen, vielen Jahren immer wieder kehrende depressive Episoden habe und seit 2019, Ende des Jahres 2019, nach einem längeren Klinikaufenthalt erstmal episodenfrei bin und dafür aber auch sehr viel tun muss und ich nicht dazu neige, sozusagen psychische Erkrankungen insgesamt oder psychische Erkrankungen im Speziellen als individuelles Phänomen zu begreifen, sondern einfach auch zu sehen, wie gesellschaftliche Realitäten dazu beitragen, dass Menschen in Überforderung geraten, traumatische Erlebnisse haben und so weiter. Also sozusagen wir als Menschen haben dann sozusagen die konkreten persönlichen biografischen Resultate dessen, aber die Ursprünge liegen ganz oft, also weiß ich nicht, so ein Thema häusliche Gewalt, ich als angenommen ein Kind erlebt, bezeugt die häusliche Gewalt vom Vater gegenüber der Mutter, dann ist das nicht einfach mein Papa hat die Mama geschlagen, sondern da stehen natürlich patriarchale Zustände dahinter, die überhaupt das so weit kommen lassen, dass ein Mann meint, seine Frau schlagen zu können, dass nicht genügend Hilfestrukturen existieren. Wir wissen, dass die Frauenhäuser im Land chronisch unterfinanziert sind, dass Frauen weggeschickt werden, dass es also eine absolute Katastrophenlage ist, dass Frauen viel mit der Scham arbeiten, die oder umgehen müssen, irgendwie, die ihnen darüber, ne, dass sie halt selber nicht gut genug waren in ihrer Rolle als Ehefrau, um sozusagen und sich selbst dafür verantworten. Also die Dinge sind, das ist eine große Gemengelage. Und auch in Bezug auf depressive Erkrankungen meine ich dann, ja, einfach, und da bin ich auch wahrlich nicht die Einzige, die so denkt, die irgendwie mit einer bestimmten Leistungslogik einhergeht, der man halt gerecht wird oder nicht. Also, dass man halt an den Punkt kommt, denkt, man ist nicht gut genug, man leistet nicht gut genug, man hat sich nicht ausreichend optimiert, man ist zu schwach, man ist zu weich, man ist zu durchlässig, man beißt nicht genug, man fährt die Ellenbogen nicht genug aus und so weiter. Und das dann sozusagen von da ausgehend in dem überhöhten Selbstanspruch innerhalb einer neoliberalen Leistungsgesellschaft quasi das Scheitern laufend passiert und sich halt verfestigen kann in Form, die dann irgendwann zu einer depressiven Phase, Episode oder einer depressiven Erkrankung, auch chronischen Erkrankung irgendwie sich verfestigen, verstetigen kann. So auch bei mir. Und dazu kommt halt eben, dass Mutterschaft ja auch etwas ist, was sehr stark mit krassen Ansprüchen belegt ist, wie Mütter zu funktionieren haben, auch immer mit so einem historischen Rückgriff. Früher haben die es auch alle nicht hinbekommen, ja. So die Millennial- und Gen-Z-Mütter sind alle irgendwie, reißt euch mal zusammen, früher haben sie nebenbei noch irgendwie auf dem Acker irgendwie die Kartoffeln aus der Erde geholt und ihre 17 Kinder irgendwie durchgebracht, so, und du kommst mit zwei nicht mal klar, oder, ne? Also, und dass sich viele Mütter krass daran aufreiben, so. Und also sicherlich auch Väter, aber primär ist es einfach, ohne jetzt auch da unnötig Zweigeschlechtlichkeit verfestigen zu wollen, aber das sind einfach überwiegend gesellschaftlich diejenigen, die am ehesten unter die Räder geraten an der Stelle. Und sich das zuzugestehen, dass man halt eben nicht unverwundbar ist und dass man auch irgendwie Grenzen hat und damit auch quasi die eigene Rolle als Mutter nicht perfekt ausfüllt, weil man halt nicht immer gut gelaunt, alles ist am Start, super aufgeräumt, fertig, alle Geschenke für die Kinder, Geburtstage, Essen, Mahlzeiten, Klamotten, jede Größe, jede Schuhgröße, alles ist, ne, und morgens gute Laune und juhu, jetzt und noch spielen und noch 3 Stunden auf dem Spielplatz und. Da kickt die Scham ganz schön, wenn man das nicht so gut auf die Kette kriegt, so. Und genau, und gleichzeitig erleben Kinder ihre Eltern ja vielfach als übermächtig, als riesengroß, als unverwundbar. Wir sind Helden, so, ne? Wir sind Heldinnen für unsere Kinder. Die schauen zu uns auf. Die müssen ja auch uns total idealisieren, weil wir so abhängig von uns sind, ja. Also sind uns ja ausgeliefert. Ist einfach so. Und ohne Kinder jetzt zu parentifizieren, im Sinne von ihnen Verantwortung aufzuhalsen. Also mein Kind ist nicht meine Therapeutin, aber mein Kind hat ein Recht darauf zu verstehen, warum manchmal die Dinge schwierig sind, so, und da eine Sprache zu finden, die Kinder nicht überfordert oder schlimmstenfalls sogar traumatisiert oder ihnen das Gefühl gibt, sie wären schuld an irgendwas oder verantwortlich für irgendwas, aber einen Eindruck davon zu vermitteln, so, auch wir sind nicht unverwundbar, auch wir sind ratlos, auch wir wissen nicht weiter, auch wir müssen uns orientieren, auch wir haben Krisen und trotzdem steht immer oben drüber, sind wir am Start. Aber wir sind halt nicht immer in gleicher Weise am Start. So, wir sind manchmal auch suchend und manchmal auch einfach scheiße traurig oder manchmal haben wir gar keine Kraft. Und das sind die Tage, wo es dann halt, ja, wo auch vielleicht ein Alltag irgendwie anders läuft, so, ja, wo man auch mal raus ist oder wenn man mal auf eine Kur oder in eine Klinik muss oder so. Also, wie erkläre ich meinem Kind, dass ich 6 Wochen nicht zu Hause bin? So, weil es für mich überlebensnotwendig ist, mich jetzt einfach stationär behandeln zu lassen. Ja. Und das ist der Versuch. Und von da ausgehend so ein bisschen größer zu denken, zu sagen, okay, was, ne, also ich meine, das sind halt natürlich sehr versteckte Anleihen drin. Wenn ich da sage, wenn das Herzchen uns schmerzt, spülen wir es ganz weit weg, aber das Herzchen kommt zurück, es gehört an seinen Fleck, dann spreche ich natürlich über Alkoholmissbrauch. So, ja. Also wir spülen es weit weg, wir betäuben unsere Überforderung, indem wir unsere Biochemie veräppeln und uns in Ethanol einlegen, so, ja. Und es ist natürlich eigentlich, also wenn ich das auf Konzerten spiele, dann kündige ich das auch den Kindern gegenüber an, als ein Lied, was jetzt eigentlich eher für die Eltern ist und ob das okay ist, wenn die auch mal ein Lied kriegen. Und dann sagen die Kinder, gut. Und den Erwachsenen kullern tatsächlich reihenweise die Tränchen. Es ist wirklich zu sehen, wie sehr Erwachsene sich das zu Herzen nehmen. So, ja,
ich finde das total spannend, jetzt deine Deutung deines eigenen Songs sozusagen zu hören. Ich hab das ein bisschen anders gehört. Ich habe gar nicht, also dieser Link mit, das ist aus der Perspektive einer Mutter geschrieben, der war mir nicht so deutlich. Ich habe ein bisschen eher so gedacht, naja, du stellst jetzt dem Kind, also ich habe auch diese ganzen Abgründe, die du da mit dem, jetzt leuchtet mir natürlich sofort ein, mit dem so Schmerzen in Ethanol ertränken und dann irgendwie so, ja, komisch werden. Und dass das ganz schön viel ist, was so ein Kind so ertragen muss. Aber trotzdem stellst du ja dem Kind so einen Begleiter beiseite. Ich habe da gar nicht eine konkrete Person drin gesehen, sondern eher wie so einen eingebildeten Freund oder eine eingebildete Freundin, die trotzdem immer da für mich ist, die mit mir durch meine Probleme geht, die sich dadurch auszeichnet, dass sie selber auch Probleme hat, dadurch so eine Komplizin ist. Mhm. Und eigentlich, das hat es für mich eher noch aufgewertet, dass die eben auch nicht perfekt ist und dass die auch mal Tränchen hat und die dann irgendwie traurig ist. Aber das Herzchen kommt zurück und dann so eine Hoffnung also mit auf den Weg gibt dem Kind, an der es sich ein bisschen festhalten kann. Ein bisschen vielleicht sogar wie so ein, ja, also wie so ein eingebildeter Freund oder Freundin, der dann auch irgendwie mit am Tisch sitzt und auch eine Geschichte hat so und mich begleitet. Hast du ganz anders gemeint? Find aber meine.
Ah ja, genau. Also beim Adultismus geht es ja darum, dass der Trick beim Adultismus ist ja, dass die Macht, die wir real haben als Erwachsene gegenüber jüngeren Menschen, auch gegenüber älteren Menschen wiederum, das ist dann Ageism, nochmal eine andere Form, auch eine Altersdiskriminierung, aber aufgrund des hohen Alters, nicht aufgrund des jungen Alters, dass wir die Macht entlang von Weltwissen, körperlicher Überlegenheit und auch rechtlicher Privilegierung sozusagen nicht in Gewalt kippen lassen, sondern in Verantwortungsübernahme transformieren. Das ist ja im Prinzip der ganze Trick, wie man Adultismus quasi entgegenwirken kann, indem man weil ich es sagen, sondern erklären, warum die Dinge, wie sie sind und warum es halt irgendwie Sinn macht, nicht bei Rot über die Straße zu rennen. So, ja, und anstatt das Kind am Arm zu packen und wegzureißen. Es gibt Situationen, wo das auch notwendig ist, körperlich einzugreifen, aber sozusagen diese Differenzierung und Sensibilisierung ist sozusagen ein relativ naheliegendes Mittel und gibt es einfache Wege, den eigenen Adultismus als erwachsene Person zu reflektieren und genau, das ist mein großes, neues, wichtiges Thema seit ein paar Jahren und spiegelt sich eben auch wieder in der Form, wie ich Musik eben für Kinder mache und mir da eben nicht rausnehme zu behaupten, ich habe eine Kinderperspektive heute, geht's ins, auf den Spielplatz und dann klettern wir rum. So, nee, ich kletter nicht rum, ich stehe unten und gucke, ob ich irgendwie wen auffangen muss oder so. Ja, also ich will, dass Kinder sehen darüber, dass ich auch explizit mich als Erwachsene in den Texten zeige, dass ich trotzdem für sie da bin. Ich tue nicht so, als wäre ich eine von ihnen. Ich war mal eine von ihnen, aber da waren die noch nicht da. Andere Generation, andere gesellschaftliche Zustände. Und jetzt bin ich aber als sozusagen solidarische Verbündete an ihrer Seite. So, das ist quasi der Zugang und will, dass sie verstehen, ich will einem Kind gegenüber nicht meine Tränen verkneifen müssen. Ich werde mich bei dem Kind auch nicht ausheulen, sie ist mit meinen Problemen überfordern, ja. Aber ich will, dass Kinder auch sehen, dass auch wir Erwachsene eben nicht übermächtig sind und dass ich habe auch ein Recht als Erwachsene, auch Kindern gegenüber authentisch zu sein. Nicht im Sinne von, nee, ist alles in Ordnung. Das Kind spürt aber unten drunter, dass eigentlich das nicht in Ordnung ist. Ja, also zu sagen, da eine Balance hinzukriegen, die transparent ist, aber nicht überfordert. Das ist eigentlich so ein bisschen der Versuch in dem Lied.
Und das ist doch eigentlich auch Queerness, um die es dir schon immer geht, so ein Stück weit. Im Sinne von eine Aushandlung treffen, also Dinge nicht als definiert hinzunehmen oder nicht zu sagen, ich bin das, du bist das, sondern in den Dialog zu gehen und auch mit den eigenen Unzulänglichkeiten oder mit den Versuchen offen umzugehen, zu sagen, wir stellen hier eine Beziehung her. Klar ist die deutlich ungleicher als die, wenn man sich jetzt unter Gleichaltrigen trifft. Also man hat ja natürlich schon, also damit muss man irgendwie umgehen, deshalb der Adultismus sicherlich auch. Aber die Grundhaltung dahinter ist doch eigentlich die gleiche, wie wenn du über, weiß ich nicht, Liebesbeziehungen rappst oder so. Nämlich, dass wir mit unserer Person ein Stück weit irgendwie da reingehen müssen, etwas aushandeln müssen, ein Stück weit was von uns geben müssen, gucken, was kommt da zurück und Stück, so was Tentatives, habe ich mir den Eindruck, steckt da ein bisschen mit drin.
Ja, durchaus. Also ich glaube, also das als Queerness zu bezeichnen, ist natürlich für, du kriegst von Leuten aufs Maul, weil du mit deinem Boyfriend in der Öffentlichkeit knutscht, ist eine andere Realität. Ne? Aber sozusagen, das, also nicht die Realität Queerness, sondern das Prinzip Queerness im Sinne von sich irgendwie auf zur Wehr zu setzen gegenüber festgelegten Kategorisierungen, die uns einfach nur bestimmte Handlungsdenk- und Fühlräume irgendwie zulassen, genau. Und aber das auch wiederum ganz konkret, also es gibt jetzt ein Lied, was ich nicht mitgebracht habe, aber was kann ich mich ja kurz drauf beziehen, das heißt Regenbogenhaus, was eben im Prinzip queeren, also wo das Lied Meine Mama ist zum Beispiel vom ersten Album eben Regenbogenfamilien in der Erwachsenensphäre eher sieht, und da sind also quasi die Erwachsenen queer, ist beim Regenbogenhaus explizit queere Kinder auch benannt oder adressiert, so, also transgeschlechtliche oder queere Kinder im weiteren Sinne. Und da gibt es zum Beispiel diese Textstelle, die sagt, ich finde, wir sollten erstmal einen Eindruck von der Welt gewinnen, dann zu einem frei gewählten Zeitpunkt selbst bestimmen, ob wir Mädchen, Junge, keins von beiden sind oder wie auch immer, ja, aber so erstmal ankommen, so bis jetzt, so, ne, was gibt's hier eigentlich alles überhaupt, ne? Und dann wird sozusagen die Gesellschaft und der Staat werden erwarten, dass du einen Namen bekommst und geschlechtlich identifiziert wirst entlang von primären Geschlechtsmerkmalen und der so, und aber dass du dann, ob du das jetzt mit 2 oder mit 5 oder mit 7 oder mit 77 für dich rausfindest, ist eigentlich Wumpe, und du darfst dich auch umentscheiden sogar, also das ist sozusagen, was ich mir eigentlich wünsche, weißt du, so. Wir haben als in der Gesellschaft so viele Möglichkeiten. Ich kann im Laufe meines Lebens 6 verschiedene Religionszugehörigkeiten annehmen. Ja, ich kann verschiedene Staatsangehörigkeiten annehmen, je nach sozusagen nationaler Verfassungslage. Ich kann 12 verschiedene Leute heiraten und deren Nachnamen annehmen. Ich kann mir als Cis-Frau meine Brüste vergrößern lassen, so oft ich will. Ja, irgendwann wird man mich für verrückt erklären, natürlich so, aber mir ist es rechtlich möglich. Queeren Leuten sind diese, also wenn man das mal so einfach nur strategisch analogisieren will, nicht weil es dasselbe ist oder so, aber sagen, da ist die Idee von Detransition im Sinne von, okay, es war doch nicht der richtige Weg, ist der Beweis dafür, dass das alles Mumpitz ist, so, ja. Anstatt zu sehen, also ich kann einfach, ich kann so viele Kinder in die Welt bringen, wie ich will. Das ist völlig legal, aber wenn ich eine Schwangerschaft nicht austragen will, nicht Mutter werden will, kommt der Staat und schmeißt sich auf mich, so, ja. Und das ist so eine, also sozusagen einfach mal das quasi gegen die Norm zu lesen und zu fragen, okay, warum ist das eine möglich, warum das andere nicht so? Und ich finde, Kinder haben ein Recht darauf, ihre Identität auch zu beleuchten, so. Und sie brauchen natürlich, also es ist ja der Klassiker, dass Erwachsene irgendwann sagen, ich hatte damals keine Begriffe dafür.
Ja.
Ich wusste nicht, dass das möglich ist.
So was Ähnliches wollte ich gerade sagen, ja.
Okay, cool. Ich dachte, ich bin verrückt. Ich dachte, ich wäre unnormal. Ich dachte, ich wäre ein Alien. Ich bin anders. Ich gehöre nicht dazu. Bei allen anderen ist es so, wenn Kinder eine Sprache haben, darüber nachzudenken, wie das ist mit ihrem Geschlecht. Ist der Name richtig? Sind die Kleidung richtig? Wie ist das, die Spiele? Ist das so, wie kann ich denn sein? Ja, das, die Gesellschaft sagt, sei so, wie du bist, aber so nicht. Genau, und das ist da, so verstehe ich solidarisches Erwachsensein, kritisches oder solidarisches Erwachsensein, Kindern an der Stelle einfach als Ansprechperson gegenüberzustehen. Und natürlich kann ich jetzt nicht überall sein und muss ich auch gar nicht, wäre auch größenwahnsinnig, wahnsinnig egozentrisch davon auszugehen, dass das irgendwie dass ich für alle Kinder die richtige Ansprechperson wäre. Aber ich kann quasi mit den Songs Referenzen schaffen, wo sie sagen, war doch in dem Lied, gab es das doch auch. Mhm. Ja.
Ich würde gerne über ein paar Sachen ansprechen und über eine Sache noch gerne mit dir reden. Also ich finde erstmal spannend, dass für dich ja dieses Adultismus-Thema offensichtlich ja auch erst irgendwann sozusagen in dein Leben dazu kam. Ich weiß jetzt nicht genau wann. Bei uns, also bei mir ist das so, dass es tatsächlich mit der Geburt meines Kindes natürlich überhaupt erst eine Frage in mein Leben kam, mich zu fragen, wie will ich jetzt eigentlich mit diesem Kind umgehen? Und so, ne, sowas wie Erziehung beginnt ja auch nicht in dem Moment, in dem es geboren wird, sondern in dem Moment, in dem es. Also ich finde immer sozusagen die Frage von, wie gehe ich eigentlich mit meinem Kind um und was und dann so eine Begriffe wie Adultismus beginnt dann, wo die Kinder anfangen, Nein zu sagen. Und das tun sie ja nicht gleich ganz am Anfang, also zumindest nicht sie tun es nicht durch Sprache gleich am Anfang. Sie tun es auf andere Wege, aber es ist auch ehrlich gesagt ein bisschen leichter zu erkennen. Und was, also da steckt eine Sache für mich drin, das ist ja eben, und das haben wir ja auch schon ein bisschen besprochen, es ist ja schon sowieso sehr herausfordernd, Eltern zu sein, finde ich, in einer gerade dann, wenn man sich mit Gesellschaft auseinandersetzt, weil wir ja mit so vielen Strukturen beschäftigt sind. Also wir haben ja noch zum Beispiel noch gar nicht über sowas wie Erwerbsarbeit oder so gesprochen, die uns total viel Strukturen vorgibt, wie wir unseren Alltag gestalten und wie wir dann auch Kinder organisieren müssen oder Elternschaft organisieren müssen und so. Und ich weiß, dass es Leute gibt, und manchmal gehöre ich selber dazu, weil meine Frau sich sehr viel mit Adultismus beschäftigt und auch mit Manuela Ritz, die du in deinem anderen Podcast, den ich hier mal einfach mal sehr empfehlen will, da haben wir den Salat, meine Frau mit ihr schon mal auf dem Podium saß und über Adultismus geredet haben und so. Und ich weiß aber auch, dass es viele Eltern gibt, die das dann überfordert, über Adultismus nachdenken zu müssen. Ja, also in ihrer sowieso schon sehr fordernden Alltag dann auch noch sich damit auseinanderzusetzen, dass man jetzt selbst irgendwie ja in eine privilegierte Position gekommen ist, die man vielleicht ja überhaupt nicht so selbst wahrnimmt, wie es ja so oft ist mit Diskriminierungserfahrung, dass es sozusagen die Diskriminierung, in dem die Leute schon sehr, sehr deutlich war, aber die Privilegisierung in einer diskriminierenden Gesellschaftsstruktur, das ist schwerer wahrzunehmen. Und irgendwie ist das noch so eine Frage, die mich umtreibt. Und vielleicht mache ich einfach gleich weiter, weil ich habe eine ganz spezifische Frage da an dich, weil ich habe mir diesen Podcast eben ich bin noch nicht ganz durch, aber da haben wir den Salat mit Zora Beramesh, glaube ich. Was ich da ja spannend finde, ist, dass du ja gesagt hast, dass das wohl das erste Album war, wo du explizit dich entschieden hattest, dieses Sensitive Reading mitzunehmen, also die jemanden reinzuholen, der mit einer Expertise drauf guckt, sind die Texte so, wie ich sie geschrieben habe, also ne, funktionieren die so oder hast du da nochmal eine andere Perspektive drauf? Das hast du ja gerade schon gesagt, dass du das früher auch schon gemacht hast, aber jetzt hast du dir das explizit mit reingeholt und das finde ich eigentlich nochmal ganz spannend, zu fragen, warum das, weil wir das ja aus der Sozialwissenschaft auch kennen. Und dann nennen wir das partizipative Forschung. Das ist so ein relativ, naja, neu stimmt auch nicht, aber es gibt so immer mehr Forschung. Ich komme ja aus der Migrationsforschung, wo man explizit sagt, wir müssen partizipative Forschung machen. Also wir müssen die Expertinnen, nämlich die aus dem Feld, die wir beforschen, mit reinholen, die uns über unsere eigene Forschung informiert. Also ich will so ein bisschen dahin, den eigenen Adultismus zu erkennen, ist ganz schön schwierig. Man braucht vielleicht auch externe Hilfe dabei, ihn zu erkennen. Und für die Forschung wäre das partizipative Forschung und für Musik wäre das dann dieses Sensitive Reading.
Genau, also das Sensitivity Reading ist im Prinzip ein diskriminierungssensibles Lektorat. Ne? Ja. Also vor allem, wenn man nicht quasi aus der betroffenen Perspektive oder sogenanntes Own Voice ist ja sozusagen der Begriff in der Literatur. Vor allen Dingen, dass man mit dem Wunsch, irgendwie eine vielfältige Gesellschaft abzubilden in den eigenen Texten, Text im weiteren Sinne, wird man ja nicht alle Perspektiven, die man integrieren will, auch selbst als Teil der eigenen Identität nennen können. So. Und deswegen braucht es halt Leute, die mit Fachexpertise und Erfahrungsexpertise draufschauen und sagen, okay, hier ist noch ein Schmerzpunkt, bist du dir sicher, dass das Konzept ist, was du aufrufen willst? Der Begriff bezieht sich darauf, das verhandeln wir in unserer Community so und so. Und sozusagen einfach dafür sorgen, dass wenn man schon einen herrschaftskritischen Ansatz verfolgt, tendenziell, da quasi einfach ein bisschen mehr, die Konzepte und Begriffe verändern sich ja eh, aber lass uns die so wählen, dass sie einfach möglichst lange haltbar sind und sich die Communities, die gesellschaftlichen Gruppen, die quasi aufgerufen werden, an der Stelle verstanden fühlen und nicht ausgenutzt oder vorgeführt oder schlimmstenfalls sogar diskriminiert. So. Und das war mein Wunsch, weil mir mit dem ersten Album sehr wohl solche Dinge unterlaufen sind, also mit dem ersten Zucchini-Album und es auch Songs gibt, die ich einfach gar nicht mehr gerne anfasse. Also es gibt zum Beispiel so einen Song, wo ich versucht habe, im Prinzip den Ja, ich meine, gut, ne? Also Astrid Lindgren ist die, quasi die Referenz. Es geht um Pippi Langstrumpf und Pippi Langstrumpf ist ja kein Mädchen. Pippi Langstrumpf ist ja Pippi Langstrumpf. Das Mädchen ist Annika. Im Kontrast zum jungen Tommy. So, Tommy macht das Abenteuer von Pippi Langstrumpf mit. Annika hat Schiss. So, die ist ängstlich. Und Pippi Langstrumpf ist eine Anarchistin, die ist ein Alien, die ist nur völlig außen vor. Die ist eigentlich nicht geschlechtlich. Die kann ihr Pferd hochheben. So, ja, so hat sie zwar, wird sie zwar weiblich gelesen sozusagen, aber sie ist kein Mädchen. Annika ist das Mädchen. Und Pippi kann auch nur so krass sein, weil Annika so eine kleine Schisserin ist. Und mein Wunsch war, Annika mutig zu machen. So. Und ich hätte eigentlich Pippi zweifelnder machen müssen. Und weniger selbstbewusst oder so, oder zumindest irgendwie selbstkritischer. Und was ich aber komplett daran ausblende, ist einfach diese ganze Debatte um diese kolonialrassistische Konnotation, um die Berufsbiografie des Vaters, der als, später heißt es ja dann quasi in den bereinigten Versionen Südseekönig, aber auch da ist klar, wir beziehen uns hier auf eine kolonialrassistische Erzählung, so, also welthistorisch gesehen. So. Deswegen fühle ich mich mit dem Song nicht mehr wohl, weil dieser andere Strang, für quasi ich, die als weiße Person komplett, kann ich diesen anderen Strang irgendwie ausblenden. Und andere Beispiele, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich mag die eigentlich nicht mehr spielen. Die sind nicht verkehrt, aber sie sind unvollständig und reißen Lücken auf, ganz offensichtlich, die ich schlecht zu argumentiert bekomme. Und deswegen war es mir wichtig, jemanden dazu zu holen, die einfach da nochmal genauer drauf schaut. Und Sora Bimanisch war diejenige, welche, die mich unterstützt hat bei der, also ich habe halt die Texte geschrieben, habe sie ihr rübergeschickt, sie ist mit dem Rotstift dran und hat gesagt, hier, das fällt mir auf, ne? Und jede andere Person, also das ist auch nicht standardisiert, jede andere Person im Sensitivity Reading hätte das wieder anders gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie wie Kommasetzung oder so. Und weil diese Prozesse mir so sehr geholfen haben, noch ein Stück weit meine Eitelkeit als Autorin irgendwie am Textblatt herausgefordert haben und ich das wirklich sehr, sehr hilfreich fand, haben wir halt einen Podcast rausgemacht und im Prinzip jeden Track durchgesprochen. Ne? Was sind die Themen, was sind die diskursiven Anschlüsse, was hat das mit unseren Biografien zu tun, wo sind die Schmerzpunkte, was hat das Sensitivity Reading ergeben, bisschen Vorher-Nachher-Version der Texte. Genau. Und beim Adultismus ist es tatsächlich, ich glaube, der große Denkfehler beim Adultismus ist, dass sich vor allen Dingen Erwachsene, also Eltern, angesprochen fühlen, weil wir Kinder als Privateigentum denken und nicht als gesellschaftliche Gruppe. Adultismus ist kein Erziehungsratgeber. Es ist auch eine Frage natürlich von Eltern, die halt besonders viel Verantwortung und 24/7 umgeben sind mit Kindern. Aber jede Person, jede erwachsene Person in der Gesellschaft ist gefragt, Adultismus bei sich zu beleuchten und auch umzugucken. Und das ist halt aber auch so schmerzhaft, deswegen weisen das so viele zurück, weil sie damit quasi in ihre eigene Kindheit zurückgehen müssen und sich befragen müssen, wie war das bei mir damals? Ja. Und bei uns kommen dann vielfach, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, ich kann es mir gut vorstellen, das hat mir auch nicht geschadet. Da hat es halt mal kurz, ihr habt es mal kurz einen kleinen Ordnungsgong und dann das war die Wesen. Danach wusste man wieder, wie man zu funktionieren hat, die Ordnungsschelle. Natürlich kann man nicht von jeder Person erwarten, dass sie sich sozusagen so freischaufeln kann, in so schmerzhafte Zeiten zurückzugehen mitunter. Wir wissen, dass einfach das Gewalt an der Tagesordnung ist in den allermeisten kindlichen Biografien. Und dass die gesundheitliche Versorgung Sachen psychische Erkrankungen nicht deswegen so schieflagig ist, weil alle so eine korrekte Kindheit hatten und keinen Grund hatten, die Zeit von 0 bis 16 nochmal zu reflektieren mit einem Profi an der Seite. Ja. Aber es ist wahrlich nicht so, dass Eltern haben mehr Anlässe, mehr Gelegenheiten, Adultismus im konkreten Alltag zu reflektieren, aber sie sind eigentlich nicht mehr gefragt als jede andere Person, die irgendwie sich im öffentlichen Raum oder in Interaktion mit anderen Menschen und auch Kindern bewegt. Also der Adultismusbegriff ist mir das erste Mal begegnet, als ich andere Erwachsene adultistisch belegt habe. Ja, also sozusagen parallel im Prinzip zu diesem Trump-Putin-Musk-Beispiel von vorhin. Und da habe ich die irgendeinen Springer-Chefredaktion im Internet wüst beleidigt und habe die halt als Rasselbande bezeichnet, um zu erklären, wie inkompetent, unfähig die sind, wie unzurechnungsfähig und kindisch sozusagen und wenig erwachsen so. Ja. Also sozusagen, es geht ja gar nicht darum, die konkreten Kinder. Wir brauchen ja auch für den Antisemitismus nicht zwangsläufig den konkreten Juden, sondern wir brauchen die Idee von Judentum. So. Mhm. Wir brauchen die Idee von Kindheit. Die echten Menschen sind ja gar nicht so wie die Stereotype darüber, oder? Mhm. Selbst wenn sie sind, ist die Frage, warum müssen wir das eben derartig abwerten? So. Genau, aber ich glaube, dass in Auseinandersetzung mit Adultismus eine besondere Nachhaltigkeit liegt, weil wir damit, wenn wir quasi wir schreiten in die gesellschaftliche Zukunft, indem wir in die persönlich evolutionäre Entwicklung zurückgehen, also bei den kleineren Leuten, bei den jüngeren Menschen anfangen, damit die nicht den ganzen Shit von uns abbekommen, den wir jetzt so aufwendig wieder verlernen müssen, so. Dass einfach klar ist, ne, das ist auch im Prinzip die Effizienz, schlimm mit Effizienz zu argumentieren, aber es ist eigentlich, glaube ich, die effizientere Strategie, weil Kinder ja auch intersektionale Realitäten erleben. Also Kinder sind ja auch rassifiziert, vergeschlechtlicht, mit oder ohne Behinderung, mit entsprechenden finanziellen Ressourcen oder nicht über die Familien, Innenbildung und so weiter. Ja, also das ist ja alles zeitgleich da und nur wissen Kinder halt nicht qua Weltwissen und weil man ihnen ja auch nicht jeden gesellschaftlichen, gewaltvollen Abgrund unter die Nase reiben sollte, um sie nicht zu traumatisieren, sondern das ist ja das Schöne an der Kindheit, dass wir, und das romantisieren wir ja auf der anderen Seite auch so gerne, die sind im Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist ihr gutes Recht, es zu sein, weil sie genug Shit abbekommen, so den sie eben noch nicht versprachlichen können und so weiter. Und wir ihnen damit da nicht zur Seite stehen. Aber ich glaube, dass wir wirklich, wenn wir Kinder früh zu selbstbewussten, solidarischen, integeren Menschen ja machen, oh, das ist auch schon wieder adultistisch gedacht, aber sozusagen ihnen selbstbewusste, solidarische, integeres Miteinander, Verbündetenschaft irgendwie antragen, haben sie es leichter, sich nicht von Populismen und so weiter fangen zu lassen. So, ja. Und zumal wir auch zum Beispiel Kinder ja eigentlich total progressive Werte immer nahe bringen. Teilen zum Beispiel. Wir wollen, dass Kinder teilen. So.
Wir zwingen sie aber auch
nicht mit irgendwem.
Aber und ja. Wir zwingen,
nicht mit
und
irgendwem, wir zwingen grundsätzlich sie auch zu teilen. Schon, natürlich, ja. Ist da, auch da gibt es Grenzen. Aber dann gucken wir uns unser Steuersystem und dann fragen wir, ob wir das für uns selber auch noch so aufrechterhalten oder nicht. Ja,
aber wir zwingen sie auch zu teilen. Ich finde, das ist eigentlich ein richtig gutes Beispiel für das relativ leichte Scheitern im nicht-adultistischen Denken, weil ich zum Beispiel die Erfahrung damit habe, wie schwer das aber auch ist, Kindern zu erlauben, nicht zu teilen, wenn sie es halt nicht wollen, weil sie ihre Grenzen schützen wollen. Ja, also da stehen ja verschiedene Werte gegeneinander, ne? Der Wert von Solidarität, aber der Wert auch von den eigenen Bedürfnissen und dann nochmal der Wert von, dass Erwachsene jetzt eigentlich nicht sagen sollten, was ich zu tun habe. Also das finde ich so ein gutes Beispiel. Also wir wollen gerne, dass unsere Kinder teilen, aber indem wir ihnen das so auftragen, verhalten wir uns auch adultistisch ihnen gegenüber.
Außerdem wollen wir selber nur geil dastehen, indem wir sagen, also mein Kind teilt.
Ja,
mein Kind also
das ja. Ist ja wir auch machen, diese Situation spielt sich noch vor Dritten ab, die das beobachten und uns in der Elternrolle beobachten, unser Kind beobachten, was es macht. Ja, absolut.
Die berühmte Supermarktkasse, an der viel Gesellschaft verhandelt wird, glaube ich. Ich glaube, jeder kennt das. Eltern-Kind-Interaktionen an Supermarktkassen oder generell in der Öffentlichkeit, ne? Laut seinem Restaurant, anziehen.
Ja, und das ist halt das Ding, dass wir sozusagen bei aller Awareness für Rassismen, für Sexismen und so weiter, so Klassismus kam nochmal so ein bisschen später hinterher, aber Adultismus. Also dann Ableismus und dann jetzt so Adultismus, es hat schon lange gedauert. Also wir können schon noch in unserem Comedy-Programm erzählen, wie lustig wir finden, Kinder zu hassen. Ja. Und man kann das eben nicht, man kann verschiedene Diskriminierungsformen aufgrund ihrer historischen Werdung und nicht einfach so analogisieren, aber geh mal raus und drop das mal mit einem, jetzt sage ich es mal, weil es da quasi meine eigene Betroffenheit anbelangt, aber hinzugehen und sagen, so, ich hasse Frauen, geht nicht mehr ganz so leicht. Kinder können wir immer noch relativ offen abwerten, hassen und das irgendwie als Humor verkaufen. So. Also sagen, Kinder zu entwürdigen, geht voll gut noch. Ja, ist noch ein Geschäftsmodell.
Ich nehme das auch gleich, also ich würde das auch mitnehmen als einen Auftrag an mich selber und in meiner Rolle als Soziologe. Also wenn ich mir in der Soziologie anschaue, was so die Soziologie der Kindheit und Jugend, würde ich behaupten, freue mich über Leute, die mir widersprechen und das auch belegen können, aber dass sie ein ziemliches Nischendasein führt und eher so von so einer Bildungssoziologie so ein Stück weit überdominiert wird. Also wir haben Kinder als etwas, was man in einem Bildungssystem bearbeitet und die dann mit Chancen versorgt werden oder nicht, oder die haben gewisse Defizite, die müssen dann ausgeglichen werden, die haben Ressourcen oder nicht und dann werden Kinder sozusagen in einem staatlichen System bearbeitet. Aber die Kindheit an sich als Lebensphase ernst zu nehmen, Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen sich genauer anzusehen, ich sage nicht, dass es nicht gemacht wird, aber führt im Vergleich dazu ein ziemliches Schattendasein. Auch zu gucken, okay, wie findet sowas wie Identitätsbildung bei Kindern statt? Wie kommen die zu einem Selbst, also oder einem Selbstbild, und zwar nicht nur aus einer psychologischen Perspektive, ich glaube, die Psychologie ist da sehr viel weiter, sich mit Kindheit auch intensiv auseinanderzusetzen, sondern auch soziologisch. Also welche Werte werden Kindern vermittelt, welche Erfahrungsräume haben Kinder, welche Erwartungen, sind sie ausgesetzt und was macht das mit ihnen und ihren Entwicklungsmöglichkeiten? Und ich glaube, da gibt es sehr viel mehr als die Analyse von Schulsystemen und Bildungssystemen irgendwie sich anzugucken. Und das sollte man mehr machen. Also mehr Absolut. Rausgehen, auch Kinder und Jugendliche selbst einbeziehen in Forschung. Also jetzt eine gute Studie gesehen, da wurden so Kinder über Spielplätze geführt. Oder man hat mit Kindern so Spielplatzbegehungen gemacht und geguckt, okay, was macht ihr hier eigentlich? Was ist das für ein Raum für euch? Die beobachtet, sich mit ihnen auseinandergesetzt und sich darüber so eine Stadt erschlossen. Wie funktioniert diese Stadt aus Kindersicht? Was für Möglichkeiten gibt sie? Wo beschränkt sie und so weiter? Genau, ich glaube, sowas braucht es viel mehr, sich da ein Verständnis reinzuholen und das ernst zu nehmen.
Das spiegelt sich, ich will zwei Punkte ergänzen. Dieser Satz, der eigentlich, also auch viel im Parlamentarismus von ParteipolitikerInnen und so genutzt wird, um sich sozusagen kindernah zu geben, ist der Satz, Kinder sind unsere Zukunft. Ne? Mhm. Und da gibt es zwei Probleme. Also man denkt erstmal, ja stimmt, die denken an die Kinder. Denkt denn niemand an die Kinder? Er denkt an die Kinder. Mhm. Das Problem ist dabei, erstmal ist es ein possessives Denken. Kinder sind unsere Zukunft. Mhm. Und es ist auch ein nicht gegenwärtiges Denken. Es negiert die Gegenwart von Kindern. Es sieht Kinder als zukünftige Steuerzahlerin im Kapitalismus und sagt nicht, es geht jetzt um die Kinder. So auch in der Aufarbeitung dessen, was Kinder in der Pandemie irgendwie so mitgemacht haben. Da müssen wir mal in der nächsten Legislatur drüber denken, wo du denkst, Alter, die ist da eingeschult worden, bis du aus dem Arsch kommst, ist sie selber erwachsen, hat Kinder. So. Also sozusagen die Zeitlichkeit von Kindheit ist völlig in erwachsenen Kategorien gedacht. Weil wir wissen, bis ich meinen Forschungsantrag durch habe, vergehen 14 Monate, dann schreibe ich da 4 Jahre dran, dann wird noch mal so. Und dann, das was hat denn das mit einer kindlichen, also mit einer Zeitlichkeit von Kindheit zu tun? So. Mhm. Wichtiger Punkt. Und das ist übrigens das gleiche Phänomen auch in der Musik. Also das können wir auf jeden Fall easy parallelisieren an der Stelle. Mhm. Weil als ich gesagt habe, ich will jetzt Musik für Kinder machen, war das für viele so, hä, warum? Also ich meine, irgendwie, da verdienst du doch viel weniger, die Tickets sind günstiger. Und so
ist das. Und Konzerte sind auch schwieriger zu organisieren.
Total. Da ist halt nichts mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und ich bin total dankbar dafür. Kinder sind wirklich, ich weiß, ich romantisiere da auch, muss ich vorsichtig mit sein, aber Kinder sind wirklich das realere Publikum. So. Für mich war zum Beispiel eine Riesenerleichterung, von einem kindlichen Publikum werde ich nicht sexualisiert. Das ist für mich als feministischer Gedanke so, weil wenn ich das nicht möchte, hilft mir das total weiter, weil Kinder, ich werde von Kindern weder idealisiert noch dämonisiert dafür, dass ich mir meine Beine nicht rasiere. Ist denen kackegal, kriegen die gar nicht mit. Haben die noch gar nicht auf dem Zettel. Das macht einen Riesenunterschied so, ja. Und Kinder steigen auch anders ein. Kinder stellen ganz andere Fragen an Inhalte, an Texte. Kinder sind ganz anders mit der Repeat-Taste unterwegs als Erwachsene. Kinder rezipieren mehr und konsumieren weniger, für mein Empfinden, so Musik. Und ich merke, dass die Nachhaltigkeit dessen, also wo ich weiß, dass meine Songs aus den vergangenen Jahren in vielen Politisierungsprozessen stattgefunden haben. Das weiß ich einfach, weil mir das immer wieder rückgespiegelt wird. So. Das verstärkt sich jetzt einfach nochmal. Auch da schwierig mit Effizienz zu argumentieren, aber es ist einfach real. Ich weiß, dass queere Musik für queere Kinder sich in deren Biografien nochmal ganz anders einschreiben wird. So. Und das macht es umso, startet mich mit noch mehr Verantwortung aus, der ich gerecht werden will. Aber es ist auch noch sinnhafter. So. Und deswegen ist es für mich so eine sehr ehrbare Aufgabe. Kindermusik wird auch in so Förderdingen und so überhaupt nicht, in welchen Award-Verleihungen, also was so Best Rock Song, bla bla bla, Techno, dies, das, Metal, Video, Ding, Live Performance, Album, so. Kindermusik findet da null statt. Ja. Kinderkultur ist so, ja, Paw Patrol, Pippi Langstrumpf, that's it. So viel mehr ist da gar nicht drin, anstatt irgendwie zu sehen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, wie erst jetzt am Wochenende wieder, ich war ich bin ja in die Linkspartei eingetreten dieses Jahr, war auf dem Bundesparteitag und war dann abends mit den Genossinnen noch in der Kneipe, hab da meine Cola getrunken und dann kamen dann so Eltern an, so ganz witzig, also die dann selber irgendwie einfach an ihrem Arm frei hatten. Also Mensch, du bist Suzuki und so. Wenn meine Tochter wüsste, dass ich dich jetzt hier treffe, können wir vielleicht ein Foto machen. Und dann machen die ein Foto mit mir und flexen vor ihren Kindern damit, dass sie mich getroffen haben. Weißt du, was ich meine? Was das für eine schöne Umkehrung ist so. Ja. Und dann sind die so stolz. Und weil du weißt, okay, die freuen sich, dass ihren Kindern, das ist halt wirklich wie ein gutes Essen, was schmeckt. So ein gesundes Essen, was schmeckt. So. Und das, da liegt für, also ich muss da nicht nach der Wertschätzung suchen. Ich spüre das so unmittelbar von den Kindern als auch von den Erwachsenen, die Kinder umgeben.
Hm. Und wird das nicht besser? Also es gibt doch auch sowas wie deine Freunde und Bummelkasten und so Sachen. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass es schon mehr wird. Das ist irgendwie coole Musik.
Ich wollte gerade die Bummelkasten-Anekdote erzählen, weil ich habe ja gesagt, Konzerte sind schwierig zu organisieren. Bummelkasten im Astra hier in Berlin, hatten dann so eine Abgrenzung gemacht, dass dann da nur die Kinder drin sein sollten. Und die sind dann einfach auf seine Bühne geklettert. Also er war dann einfach doch ziemlich überfordert davon, dass Kinder eben auch noch Anarchistinnen tatsächlich sind und sich nicht an Bühne und Publikum halten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Suki, aber da war das ein sehr anarchistisches Konzert tatsächlich, weil die Kinder sich nicht an die Regeln gehalten haben, die klassischen Konzertregeln.
Ja, genau, die diskutiere ich aber mit den Kindern zu Beginn. Also ich frage zum Beispiel immer, für wen ist das erste Konzert? Und den kann man ohne diejenigen, die schon mal auf dem Konzert waren, aber eigentlich vielleicht gar nicht so genau wissen, wie ein Konzert geht, denen das erklären, ohne die anderen zu beschämen, die es ja eigentlich schon wissen sollten. So. Und dann frage ich, okay, was glaubt ihr? Darf man mitsingen? Ja. Muss man mitsingen? Nein. Kann man tanzen? Klar. Musst du mittanzen? Nö. Kannst du eine kleine Pause mal ein bisschen schlafen? Ja, ist kein Problem. Kannst du zwischendurch mal pullern gehen? Auch kein Problem. Jemand anders auf den Fuß treten? Kann passieren, am besten nicht mit Absicht. So, ja. Und es gibt Kinder, die gucken einfach eine Stunde mich an, bewegen sich kein bisschen. Manche singen lauthals mit. Die nächsten quatschen dazwischen, stellen mir eine Frage. Dann kommen auch manchmal welche auf die Bühne. Meine Bühne ist nicht so hoch wie im Astra. Ich halte so große Kinderkonzerte für schwierig. Ich habe für mich gesagt, Indoor dürfen es höchstens so viele Leute sein, dass ich die Chance habe, jedem in die Augen zu schauen. Ich habe das Esso zweimal voll gemacht mit Kinderkonzerten, habe gemerkt, ich liebe das Esso 36 in Berlin-Kreuzberg. Das ist mein absolut wichtiger Laden, der darf niemals weg sein. Aber für Kinderkonzerte ist er nicht geeignet, weil die Bühne ist zu hoch und es ist zu schlauchig. Andere, nicht jede Venue ist geeignet für Kinderkonzerte. Und die müssen die Chance haben, ich will nicht mit Absperrung arbeiten. Ich will auch nicht, dass die Kinder einen extra Bereich haben. Ich finde, als Kind, ich hätte mich niemals als Kind von meiner Mutter weggestellt. Ich hätte mich lieber in den letzten Winkel, aber musste an ihrem Rockzipfel kleben, weil ich sonst Angst gehabt hätte, die ist nicht da. Die Eltern, ich wünsche mir, dass die Eltern natürlich Kindern die Sicht nicht versperren, aber dass jedes Kind die Möglichkeit hat, immer im Blickkontakt oder im Körperkontakt mit den erwachsenen Begleitpersonen zu sein. Das ist mir zum Beispiel wichtig. Und wenn Kinder auf die Bühne klettern wollen, sollen sie es auch machen. Wir müssen halt nur zusehen, dass sie halt nicht irgendwie an die Steckdosen, an die Kabel gehen. Das ist halt das Ding. Aber ich habe regelmäßig Kinder, die sich dann irgendwie, dann stehen sie davor, dann hängen sie so halb auf der Bühne vorne fest, dann ist das erste Bein oben, dann ist der Hintern oben, dann ist das zweite Bein oben und irgendwann liegen sie mir so irgendwo zwischen Gitarrenverstärker und Schlagzeug. So. Also wir hatten bisher noch keine schlechten Erfahrungen damit. Und aber auch so die Kommentare dazwischen, so die halten sich nicht an die Regeln, weil sie ja, also ich, weil ich wüsste jetzt auch nicht, welches gibt. So, ja, ich habe da viel Liebe für, also auch mal einen anderen Tag, und man denkt, ja, da ist die Stimmung ja gar nicht, weil jetzt müssen alle diesen Tanz tanzen und dann machen wir alle das und dann sage ich so und dann sagt ihr so, nee, mache ich nicht. So, ich habe da überhaupt das, also ich will selber so nicht auf ein Konzert dirigiert werden von der Bühne aus, wenn ich als Besucherin da bin. Und es muss auch nicht immer die riesen Bombenabrissstimmung sein. Ich finde es total okay, wenn die einfach chillen und sich das angucken. Ich habe in Osnabrück letztes Jahr ein Konzert gespielt, es war so geil, da war so eine Gruppe von so 10, 11, 12, vielleicht sogar 13-Jährigen, also vergleichsweise alten Kindern da. Mhm. Die lagen so als Gruppe mit ihren Jacken als Kissen drapiert und kuschelten vor der Bühne und guckten so die Bühne hoch und haben da einfach gelegen, gekuschelt und sich das Konzert reingezogen. Warum? Weil sie es so am besten genießen konnten. Ey, wie oft will ich mich denn irgendwo hinkuscheln und das Konzert im Liegen gucken, was überhaupt nicht geht? Stattdessen muss ich anderthalb Stunden stehen.
Im SO 36 mit schlechter Belüftung.
Oder wo? Mhm. Ja, so, aber das, also deswegen ich.
Oh, du machst mir gerade voll Lust auf so ein Forschungspraktikum, was man wieder durchführen könnte, sollte, müsste, zum symbolischen Interaktionismus oder so, wo man so teilnehmende Beobachtungen auf solchen Konzerten macht. Und vielleicht so ein Kontrastding, irgendwie so ein ganz klares, durchkodiertes Szenekonzert, wo ganz klar ist, wer wo steht und sich wie verhält. Und das dann als Kontrastbeobachtung ein Zucchini-Konzert, zu gucken, welche Rolle spielen da Regeln, wie wird da Theater gespielt, wie werden Aushandlungen getroffen, wer verhält sich wem gegenüber, gibt's, vielleicht kann man sogar auf seinem Konzert von dir beobachten, wie sich Strukturen überhaupt herausbilden. Also am Anfang ist es irgendwie unsicher, man steht sich gegenüber, weiß nicht so richtig, oder die Kinder wissen nicht so ganz, was jetzt hier los ist. Und dann beobachten sie, gucken sich was ab, was andere machen, weiß ich nicht, rempeln sich an, es passiert irgendwas und dann gibt es so einen Lernprozess. Und am Ende verhalten sie sich dann doch vielleicht, also gleicht sich das Verhalten ein Stück weit an oder so. Das zu beobachten, würde irre Spaß machen.
Und da macht Indoor und Outdoor nochmal einen riesen Unterschied, weil wenn da irgendwo ein Trampolin ist, kannst du davon ausgehen, die gehen irgendwo zwischendurch springen und kommen zurück, so, ne? Also bei.
Das hoffst du, dass sie zurückkommen.
Naja, oder auch nicht, aber so, das ist halt, aber das ist so der Klassiker, wenn wir irgendwo Outdoor sind, wo es halt irgendwie mehr gibt als eine Bühne und da ist zum Beispiel noch Trampolin, das ist wirklich so, oder eine Hüpfburg. Die sind zwischendurch weg, kommen aber auch wieder, so, weißt du, und diese Beweglichkeit, also ich will nicht, dass jemand da steht, also wie oft stehe ich aus ganz brav auf Konzerten, denke mir, oh, das sind jetzt gerade die drei Songs am Stück, die ich eigentlich nicht so spannend finde. Aber ich bleibe natürlich aus Anstand da, weil ich auch der Person auf der Bühne gegenüber nicht respektlos sein will. Aber eigentlich bin ich respektlos, weil ich denen auch ein bisschen was vormache. Also es wäre eigentlich geiler, wenn ich kurz weggehen würde, meinem Bedürfnis folgen, Energie tanken, irgendwie draußen kurz eine Runde labern oder was, frische Luft schnappen, zurückkommen und dann wieder richtig reinfeuern. So. Also genau. Und auch noch vielleicht als letzten Hinweis, es gibt klar, es gibt Bummelkasten Deine Freunde, das sind jetzt aber auch wirklich die bekannteren, auch finanzstärkeren Acts, sag ich mal. Es gibt das Netzwerk Kindermusik, was ein Großteil der Kindermusik-Acts, die eben auch nicht Major oder sonst irgendwie, also viel Selbstgemachtes und nicht ganz so groß, also da spielen die wenigsten davon im Astra, aber tolle Leute darunter sind, genau. Gibt es auch eine Internetpräsenz dazu und so, einfach mal zu sehen, wer ist da noch? Netzwerk Kindermusik, einfach benannt. Ja.
So, das ist unser erster Teil von unserer Folge mit Zugi Zucchini. Jetzt ging es ganz, ganz viel um ihre eigene Musik und also einmal ein Stück als Zucchi und einmal ein Stück als Zucchini und wir haben ganz viel erst über Faschismus und dann über Kindermusik geredet und wie Konzerte mit Kindern funktionieren und wie das Konzept Adultismus funktioniert. Wir haben noch sehr viel länger geredet und haben uns deswegen entschieden, dass wir die zweite Hälfte als eine eigene Folge veröffentlichen. Das heißt, wir machen hier jetzt erstmal Schluss und wir laden euch ein. In wenigen Tagen kommt der zweite Teil mit Zucchi raus und ich kann euch versprechen, dann werden wir uns auch Musik anhören, die nicht von Zucchi selbst entstanden ist, sondern wo sie andere Künstler und Künstlerinnen abfeiert. Also, wir hören uns wieder und bis dahin habt eine gute Zeit. Das hier ist Musi Sociology. Ihr hörtet Musi Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.